Also 1993 hat ein amerikanischer Historiker, der hieß Huntington, einen Clash of Civilizations vorausgesagt. Ja, das war kurz nachdem der andere gesagt hat, jetzt fängt das ewige Reich der Demokratie an. Das war dieser Fukuyama. Hat der gesagt, nein, nein, Clash of Civilizations. Damals, zumindest im deutschen Feuilleton, ist er besprochen worden als ein Reaktionär. Zum Teil als Rassist. Jedenfalls als einer, den man nicht glauben darf, weil er die Unausweichlichkeit von Feindseligkeit durch die Eigenart von Zivilisationen prophezeit hat. Und damals hatte ein kosmopolitisches Weltbild in Europa gesagt, nein, nein, die Zivilisationen brauchen sich doch nicht Feind zu sein. Wir sind tolerant. Andere Länder, andere Sitten, warum nicht? Alles ist ein Beitrag zum Weltkulturerbe der Menschheit und da braucht man nicht ausschließend denken. Wenn man die Welt jetzt anschaut, also ziemlich genau 10 Jahre später, könnte man diesen Huntington fast für einen Propheten halten. Wie kommen Leute, die sonst von nichts eine Ahnung haben, der Mann ist Geschichtsmensch, Geschichtswissenschaftler, wie kommen die dazu, so treffsichere Prognosen zu machen? Na, ich will das jetzt nicht beantworten, vielleicht im Ergebnis beantworten, später, also wenn ich fertig bin mit dem Vortrag. Zunächst mal, inzwischen schaut die Welt schon so aus, als ob da ein Zusammenprall der Kulturen vorliegen würde. Nehmen wir die Bundesrepublik. Da sind die islamischen Gemeinschaften unter Verdacht und unter Beobachtung. Jede zweite Koranschule gilt als fundamentalistisch. In diesen Dingern sitzen wirklich Geheimdienstler drin. Diese Frau Ludin mit ihrem Kopftuch erregt ein unheimliches Aufsehen im Land. Den einfachen Standpunkt, lass ihr doch ihr Kopftuch, ist doch wurscht. Es ändert nichts. Den Standpunkt gibt es überhaupt nicht mehr. Der Spiegel schreibt in 2, 3 Nummern zurück unter der Überschrift Das Kreuz mit dem Koran. Schreibt einen Artikel, in dem er den Gedanken richtig vorlegt und sagt, naja Gott, ist denn so schlimm das Kopftuch? Halber Quadratmeter Stoff, soll sich daran die Welt scheiden und entscheiden? Und die Antwort heißt bei ihm, ja, das ist die Frage von Toleranz und Intoleranz. Das ist die Frage von westlicher Weltordnung und Fanatismus. Und über ganz wenige Zwischenschritte landet der Spiegel bei einem vollen Kulturkampf. Kopftuch ist gleich Integrationsverweigerung, ist gleich freiwillige Ghettoisierung, ist gleich Ablehnung unserer freiheitlichen Verfassung, ist gleich geheime Bekämpfung dieses Gemeinwesens. Und in dem Artikel steht wirklich drin. Die halten sich in der Verfassung bloß, solange es ihnen nützt, und warten bloß drauf, dass sie so stark werden in Deutschland, dass sie die Verfassung kippen können. 3,2 Millionen Moslems, davon nicht einmal die Hälfte gläubig. Der Spiegel traut sich allen Ernstes zu schreiben, von denen droht eine Gefahr, dass 80 Millionen Deutsche ihre Freiheit verlieren können. Der Spiegel, nicht irgendein Nazi-Blatt, nicht irgendein verfolgungswahnsinniges Blatt aus der Provinz, sondern der Spiegel schreibt diese Reihenfolge hintereinander und diese Sätze kommen drin vor. Der ganze Artikel ist ein Angriff auf die deutschen Gerichte und die deutschen Verfolgungsbehörden. Wie unpassend leger sie mit dem Islam umgehen. Schluss heißt es da mit der verkehrten Toleranz. Ja, so richtig nach dem wunderschönen Muster, soll doch die Frau Ludin uns gegenüber tolerant sein und nicht wir ihr. Toleranz wäre, wenn die ihr Kopftuch runter tut. Und von der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Moslems in aller Welt rücken ein bisschen zusammen. Nicht nur die Minderheit der kämpferischen Fundamentalisten. Alle sehen sich so ein bisschen ausgegrenzt, nicht gelten gelassen, als mögliche Public Enemies verdächtigt. Das ist immer mit der Antwort, dann können wir auch nicht richtig dazu. Was den Nahen Osten betrifft, da sehen die Moslems überhaupt ihre Welt, ihre Länder von westlichen Geldmaterialisten erobert, ihre heiligen Stätten von fremden Regierungen besetzt, ihre Sitten von einer in ihrer Optik sittenlosen westlichen Zivilisation und Konsumwelt überwuchert, ihre Völker und ihre Eigentümlichkeiten gedemütigt, sich um ihre Identität beraubt und in ihrem Selbstbehauptungswillen und in ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit beschädigt. Man merkt es, es ist einfach spiegelbildlich. Das eine wie das andere ist ungefähr dasselbe, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Auf welcher eigentümlichen Ebene wir uns da bewegen, lassen wir es mal dahingestellt. Auch das soll im Lauf der Überlegungen erläutert werden. Ja, welche eigentümliche Ebene, meine ich jetzt der Kulturkampf des Spiegel, die Ebene. Fühlt sich wirklich ein normaler Deutscher vom Islam bedroht? Naja, das hängt davon ab. Letzten Endes hängt es davon ab, wie politisiert er ist, wie sehr er politisch mitdenkt. Je mehr, desto mehr. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück und fragen uns mal ein paar Fragen, die unglaublich naiv klingen und es auch meinetwegen gegenüber dem, was da ideologisch abläuft, meinetwegen auch wirklich sind. Aber man muss ja immer mal ein paar einfache Fragen klären, ehe man oder um sich klarzumachen, was für unheimlich primitive, aber unheimlich wirkungsvolle Hetze da läuft. Also die einfache Frage, warum können sie sich denn eigentlich nicht vertragen, die Kulturen? Und wenn sie sich schon nicht mögen, warum können sie sich nicht wenigstens ignorieren? Hat ja niemand verlangt, dass sie sich lieben müssen. Aber wenigstens ignorieren, warum geht denn das nicht? Ich will jetzt nicht die objektive Antwort geben, sondern die Antwort, die alle die geben, die auf eine geschulte oder nicht so geschulte Weise so denken. Also nochmal, ich will nicht gleich in die Objektivität der internationalen Politik abgleiten, sondern mal in diesem Weltbild bleiben, das uns da präsentiert wird. Und da gibt es ganz primitive Formen davon. Meinetwegen das mit dem Kopftuch. Das ist ja nicht auszuhalten, wenn jemand im Unterricht ein Kopftuch auf dem Kopf hat. Aber es gibt die elaborierte Art. Und die macht der Spiegel vor. Der Spiegel hat im Frühjahr ein dickes Heft rausgebracht, das hieß Allahs blutiges Land, ein Sonderheft zum Islam. Und da wird das noch mehr ausgebreitet, was ich in der Nummer, ich weiß nicht, die liegt drei Nummern zurück, mit dem Kreuz, mit dem Islam, wovon diese Frau Ludin mit ihrem Kopftuch drauf ist. Jedenfalls in dieser Sondernummer des Spiegel, die da im Frühjahr rausgekommen ist, da erläutert der Spiegel, warum die Religionen sich denn nicht vertragen können. Und die Antwort heißt, und ist auch schon spiegelbildlich, wegen der anderen. Ja, nie wegen der eigenen kann man sich nicht vertragen, wegen der anderen kann man sich nicht, wir täten uns prima vertragen, aber die. Die andere Religion ist verkehrt, warum? Antwort, sie ist fanatisch, fundamentalistisch und deswegen gefährlich. Warum? Weil, und da wird behauptet, das sei eine Besonderheit des Islam, weil der Islam eine Religion ist, die auf weltliche Wirkung, auf weltliche Gültigkeit abzielt. Ein Gedanke, der ist deswegen verkehrt, weil er an der Stelle dem Islam was zuschreibt, was nun wirklich jede Religion meint und macht und will. Das gibt's noch nicht mal heute, dass ein evangelischer Pfarrer sagt, ja, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich rede über den Herrgott und über die Welt hat es nichts zu bedeuten. Das gibt's überhaupt nicht. Also ein paar Überlegungen, was ist eine Religion? Was ist also der gemeinsame Blödsinn von Islam und Christentum? Wieso ist deswegen die Forderung nach weltlicher Geltung, und darin steckt eine gewisse Unverträglichkeit der Religionen, jeder Religion sowieso eigen? Also ein kleiner Exkurs zur Religion. Was ist eigentlich eine moderne Religion? Wobei ich modern meine, ungefähr die, die es seit 2000 Jahren gibt und nicht die, die es seit 4000 Jahren gibt. Also ich meine Christentum, Islam, Religionen dieser Art, was sind sie? In erster Instanz, ein erster Schritt besteht darin, dass die Religion eine bodenlose Selbstkritik des Menschen ist. Bodenlos deswegen, weil die Menschen sich, wenn sie religiös sind und werden, einen Vorwurf machen. Aber einen, der gar keinen wirklichen Fehler benennt. Ihre ganzen wirklichen Dummheiten, Schwächen, wirklichen Ekelhaftigkeiten, die sie gegeneinander begehen, ersäufen sie in einem Mangel, den sie sich attestieren, der so universell ist, dass man sich den nun wirklich nicht mehr abgewöhnen kann. Sie machen sich den Vorwurf ihrer Endlichkeit. Ja, das ist der alte Satz, bin ich Gott. Ja, wenn einer zu spät kommt, dann sagt, warum kommst du zu spät? Sagt er, bin ich Gott. Ja, er leistet was nicht, was man von ihm gern hätte, sagt er, bin ich Gott. Dieser Satz, natürlich in dem Fall als witzige Replik auf einen Vorwurf gemeint, aber dieser Satz sagt viel. Die Leute sagen, ich kann nichts, weil ich nicht Gott bin. Ich beherrsche meine Lebensumstände nicht. Das ist eine sehr affirmative Kritik. Und dabei soll es auch bleiben. Weil ein Allmächtiger, der alles kann, bin ich nicht. Versteht er die Härte dieser verkehrten Kritik? Anstatt zu sagen, was kann ich denn nicht, was ich gern können möchte? Ja, dann muss man den Übergang machen, dann muss ich es lernen. Was kann ich denn nicht regeln, was ich gern regeln würde? Ja, dann muss ich mich mit den Schranken befassen, die mir im Weg stehen. Aber zu sagen, ich kann nichts, weil ich nicht unbeschränkt bin. Ich bete den Allmächtigen an und gebe meine Ohnmacht zu. Ich bete den ewigen Gott an und gebe zu, dass ich bloß sterblich bin. Ich bete den Allgegenwärtigen an und gebe zu, dass ich immer bloß an einem Platz sein kann. Das nenne ich eine Selbstkritik. Immer bloß an einem Platz sein. Nicht allmächtig sein. Versteht ihr, was ich deutlich machen will? Die ersäufen alles, was an ihnen eventuell schlecht ist. Ersäufen sie in einer Universalkritik, die so unaufhebbar ist, dass sie auch schon wieder gar keine Kritik mehr ist. Ja, wir sind bloß sterblich, wir sind Würmer, wir sind Wichte. Im Verhältnis zum Allmächtigen. Eine Nichtbefassung mit allem Schlechten, was man selber erlebt von anderen und was man selber anderen antut. Indem man sagt, alles Schlechte kommt davon, dass ich sowieso nicht alles kann. Wer so denkt, hat auf der anderen Seite einen Herrn imaginiert. Da merkt man, Religion ist die Überhöhung von Herrschaft. Ist kein Rätsel übrigens. Herr, unser Gott, sagt noch jede Religion. Ein Herr, der ganz anders ist als die wirkliche Herrschaft. Bei der wirklichen Herrschaft, da weiß noch jeder, das ist Macht und Gewalt und die unterdrückt andere und die zwingt die Leute, was zu tun oder was zu lassen. Was sie von selber nicht tun oder von selber nicht lassen würden. Da weiß man immer, da wird einem was aufgezwungen, was man nicht möchte. Imaginiert man sich einen Herrn, der ganz darin aufgeht, für seine Diener da zu sein. Einen guten Gott, einen guten Herrn. Das Ideal aller Unterdrückten. Steht er nicht weg mit dem Zeug, sondern einen echt guten Herrn, das hätten wir gern. Man hat immer so schlechte. Könnte man nicht mal einen echt guten haben? Einen, der wirklich für seine Untertanen da ist. Deswegen kommen dann auch die Bilder zustande, Gott, ja, der Mächtige, der da drüber steht und doch bloß für die Druntersteher da ist. Gott der Vater, ich das Kind. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Denn du weißt besser, was für mich gut ist als ich. Man imaginiert sich gute Herrschaft. Also merkt man schon, das ist eine Untertanensehnsucht, die in der Religion blüht. Sonst brauche ich den ganzen Zirkus nicht. Und der Untertanensehnsucht, der wird eine Welt und ein Bild geschaffen. Wenn man ihn dann hat, den Höchsten, dann hat man in dem natürlich das äußerste Verpflichtende, was man sich vorstellen kann. Den Schöpfer Himmels und der Erden, der den Menschen sagt, was gut und böse ist, der also dessen Wort gilt. Die Menschen mögen sich streiten, was gut und böse ist. Gott sagt uns, was gut und böse ist. Wenn das aber gesagt ist, das gilt, das ist unbedingt, das ist nicht relativ zu Ort und Zeit, das ist einfach gültig. Deswegen ist jeder Gottesgedanke ausschließend. Ist auch kein Wunder, jede Religion hat als erstes Gebot bloß keine anderen von meiner Sorte. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jede Religion macht es. Also jede monotheistische. Insofern sind die von sich aus ausschließend. Es ist leicht, der fremden Religion Feindseligkeit zu unterstellen. Blöd ist es, der fremden Feindseligkeit zu unterstellen. Dass sie wirklich ausschließend ist, das liegt in ihrer Natur. Das ist ja die äußerste Verbindlichkeit, das absolut Gültige. Deswegen passt es zu den Gläubigen auch, dass sie die Verbindlichkeit der Regeln und Pflichten und Rituale ihres Gottes natürlich auch ihrer Umgebung verpflichtend machen wollen. Das passt zur Religion, es entspricht ihr. Jede Religion enthält ein Missionsgebot. Fast jede. Ja, das Judentum nicht, aber müssen wir jetzt nicht in Besonderheiten gehen. Fast jede Religion enthält ein Missionsgebot, nämlich schaut, dass er möglichst viel andere Seelen krallt und auf diesen richtigen Pfad bringt. Und deswegen tun sich die Gläubigen dann auch zusammen, leben ihren Glauben an ihren Herrn, demonstrieren ihren Glauben an ihren Herrn, machen Krawall, Kirchenglocken, Muezzine, Fronleichnamsprozessionen, fallen den anderen Leuten auf den Geist, um die Gültigkeit und Verehrungswürdigkeit ihres Zirkus und die Allgemeinheit, die Gültigkeit und Verbindlichkeit davon, der Welt zu demonstrieren. Wenn es beim Demonstrieren bleibt. Aus dem Gedanken heraus haben sich in früheren Zeiten ja schon manche Völker auch geschlagen. Ja, die Kreuzzüge der christlichen Ritter, ja, die haben gesagt, die Ungläubigen muss man fertig machen. Und umgekehrt. Aus dem Gesagten ist jede Religion in einer Hinsicht politisch. Sie formuliert gegenüber der wirklichen Herrschaft eine höhere Hörigkeit. Ich unterstehe dem Kaiser, dem weltlichen Herrn, eigentlich erst in zweiter Instanz. In erster Instanz unterstehe ich meinem Gott. Und dem Kaiser gehorche ich letztlich bloß, weil Gott gesagt hat, du sollst dem Kaiser gehorchen. Eine wunderbare Gedankenfigur. Eine Gedankenfigur. Die absolute Unterordnung ist unter einem eingebildeten Herrscher. Die entspricht mir aber total. Da tue ich mir ja nichts Böses an. Die unter die wirkliche Herrschaft ist gar keine einfache Unterworfenheit, sondern da folge ich ja bloß am Gebot dessen, dem ich sowieso gern anhänge. Damit umgekehrt deute ich die wirkliche Herrschaft, die wirkliche Macht in der Welt, den Staat und seine Machenschaften, deute ich um. Die wirkliche Macht in der Welt kriegt einen gewissen Glanz, nämlich der Herrgott hat gesagt, du sollst die gelten lassen. Die wirkliche Macht kriegt da Legitimität. Auch sie ist im Dienste am Volk im Namen Gottes unterwegs. Der wirkliche König, der wirkliche Staatsmann ist ein Auftragnehmer, ist auch ein Auftragnehmer des Höchsten, und wir nehmen bloß verschiedene Aufträge. Ich nehme den Auftrag zu gehorchen und der Herrscher nimmt den Auftrag zu herrschen. Beide aus Gottes Hand. Das ist der Grund, warum einerseits alle Staaten es mit der Religion gut können. Diese Überhöhung der wirklichen Herrschaft wird allgemein geschätzt. Die andere Seite, die in der Überhöhung steckt, wird nicht immer geschätzt. Nämlich, wenn der König auf Gottes Gebot hin den Respekt der Untertanen verdient. Also nochmal mein Satz von vorhin. Wenn das wirkliche Gewaltverhältnis, man gehorcht halt, weil er größere Macht über einem steht, und wenn man nicht gehorcht, kriegt man eine auf den Deckel. Wenn das überhöht wird in ein sittliches Gebot, du sollst gehorchen, und das Herrschen in ein sittliches Gebot übersetzt wird, du sollst herrschen und dem Volke dienen als Staat. Naja, dann steht die Regierung auch unter religiöser Aufsicht in einer Hinsicht. Die Gläubigen erlauben es sich dann schon, zu prüfen, ob der König eigentlich gottgefällig regiert, ob ihr Staat auch eine gottgefällige Macht ist. Ja, diese Rolle haben unsere katholischen und evangelischen und katholischen Staatskirchen in Deutschland durchaus inne. Das sind die auch politisch, dass sie immer wieder der Politik sagen, so das finden wir jetzt aber übertrieben. Wenn sie die Abtreibung freigeben sollte, wenn sie die Stammzellenforschung erlaubt oder die Embryonenverbrauch oder seinerzeit bei der Nachrüstung mit Atomraketen, da haben es jede Menge Pfarrer gesagt, das hat Gott nicht gewollt. In dem Sinn gibt es das Politische der Religion bei uns wie im Islam. Und nur wenn Gläubige ganz arg verzweifelt sind über ihren Staat, dann werden sie aus Gläubigkeit politisch stürzen mal einen Staat, weil er ihrem Gott so arg widerspricht. Ja, da möchte ich auch als erstes nicht gleich an die Mullahs im Iran denken, sondern als erstes mal an die polnischen Gewerkschaften, an die katholischen, der heiligen Mutter von Częstochowa ergebenen Gewerkschaften von der Solidarność in den 80er Jahren in Polen. Das waren Christen, keine Moslems. Also soweit. Erstens, der Hauptgedanke der Religion ist beiden gemeinsam. Deswegen sind sie als Religionen fundamentalistisch, ausschließend. Wenn man sie als Religionen ernst nimmt, vertragen sie sich nicht. Und politisch sind sie beide in ihrer Weise, dass sie sich eben als Gläubige ins öffentliche Leben einmischen und sagen, ob und in welchem Maße das öffentliche Leben den Geboten ihres Herrgotts entspricht. Gut, der Spiegel in seiner Ableitung der notwendigen Feindschaft macht eine Konzession. In dem Artikel, von dem ich berichte, der auch in unserer nächsten Nummer abgehandelt wird, die kommt jetzt noch vor Weihnachten raus, in dem Artikel äußert sich der Spiegel in einem zweiten Schritt folgendermaßen, sagt er, gut, zugegeben, auch die christliche Religion war blutig, auch die christlichen Eiferer sind unverträglich mit anderen Religionen. Zugegeben, als Religion sind die gar nicht so verschieden. Das widerspricht dem ersten Satz so ein bisschen, ne? Ziemlich sogar. Aber gut, macht er die Konzession. Als Religionen unterscheiden sie sich nicht so. Aber sie unterscheiden sich darin, dass die eine modern ist und die andere altmodisch, indem der Islam die heute gültige Trennung von Staat und Religion, indem der Islam die heute übliche Religionsfreiheit oder die Toleranz der Religionen noch nicht gelernt hat. Der Islam ist rückständig, weil er die Toleranz der Religionen sich nicht antut. Durchaus in Anerkennung, als Religion ist er so intolerant, wie es Christentum als Religion intolerant ist. Aber wir haben ja gelernt, die politische Rolle, die die Religionen spielen dürfen in den Ländern, die ist verschieden. zugegeben. Also der Unterschied liegt nicht an der Religion, der Unterschied liegt an der Rolle, die die Religion im Staat einnimmt. Und da haben Sie vielleicht wirklich einen Unterschied erwischt. Ein Unterschied, der liegt eben nicht am Islam, sondern an den islamischen Staaten, zu den westlichen hier. Da ist schon was dran. Dort rechtfertigt sich die Staatsmacht noch in ganz anderer Weise als hier damit, dass sie, die politische Gewalt, der Hüter des Islam sei, der Bewahrer der Sittlichkeit, an die es Volk glaubt. Ja, bei uns wird gestritten, ob ein Gottesbezug in die europäische Verfassung kommt. Bei uns wird darüber debattiert, ob das für moderne Minister eigentlich noch passend ist, wenn sie so wahr mir Gott helfe bei der Vereidigung schwören. Bei uns wird debattiert, ob das Kreuz abgehängt werden soll. Oder normalerweise bleibt es ja, aber wenn auf Antrag der Eltern wird es dann doch abgehängt. In Schulräumen. Im Islam, in den islamischen Staaten, um es richtig zu sagen, in den islamischen Staaten ist das noch in einer Hinsicht anders. Diese Gemeinwesen oder diese Mächte, diese Regierungen erklären sich vielmehr zum Hüter der ideellen Gemeinschaft der Gläubigen, als der moderne kapitalistische Staat sich zum Bewahrer der realen Gemeinschaft derer, die aufs Geld angewiesen sind und am Eigentum leben, Wirtschaftswachstum und Jobs brauchen, sich präsentiert. Der moderne westliche Staat, der verlässt sich auf die Abhängigkeit, in die alle durch die Ordnung des Eigentums und durch die Interessen, die sie deswegen notwendigerweise ergreifen müssen, haben. Der sagt, ich brauche denen nicht vorschreiben, was sie glauben, das machen die von selber. Ihr wirklicher Zusammenhang ist, die müssen alle aufs Geld schauen, die sind alle darauf angewiesen, dass der Eigentumsschutz funktioniert. Erst wird ihnen das Eigentum aufgezwungen. Und dann sind sie alle Eigentümer und wollen es sein und dann muss es geschützt werden. Also sind die Bürger automatisch aus ihren Interessen heraus Nationalisten und werden auf die Interessen verpflichtet oder mit ihren Interessen auf die Unterordnung unter den Staat und auf den Dienst am Staat verpflichtet. Das ist der moderne westliche Staat. Deswegen sagt er, ach Gott, was die glauben, ist nicht wichtig, das stellt sich ein. In den islamischen Staaten, die sind nicht so fertige bürgerliche Staaten. Dort beruft sich der Staat in ganz anderer Weise auf die ideelle Gemeinschaft, deren Hüter er sein will. Weil er auf die wirkliche Gemeinschaft kann er nicht plädieren. Er kann sich ja gar nicht zur Existenzbedingung seiner Bürger machen. Ja, er zieht die nicht in der Geldwirtschaft hinein. Er bietet ihnen gar keine Jobs. Er produziert ihnen gar keine, er zwingt ihnen gar keine bürgerlichen Eigeninteressen auf, mit denen sie dann ganz automatisch auf eine erfolgreiche Staatsführung verwiesen sind und dann auch darauf setzen. Deswegen ist in den islamischen Staaten die Trennung von Staat und Religion noch nicht so durchgeführt wie hier. Das stimmt. Also da haben die Autoren des Spiegels einen Unterschied sehr wohl erwischt. Anders ist es als hier. Aber mit anders begnügt sich der Spiegel ja nun überhaupt nicht. Das wäre ja erst was, wenn er einfach Unterschiede feststellen wollte. Da könnte man übrigens viel feststellen in der Welt. Öfters mal ist es woanders als anderswo. Nein, wenn der Spiegel sagt, dort ist anders, dann ist es auch gleich die Auskunft, dort ist verkehrt. Bei uns ist richtig, dort ist verkehrt. Bei uns ist es aufgeklärt, dort ist es mittelalterlich. Wir haben die moderne Religion, die haben die Vorsintflutliche. Und da ist man stolz drauf, auf diesen Unterschied. Worin besteht er eigentlich? Er besteht in was Merkwürdigem. Der Westen ist stolz auf was, was an und für sich und beim besten Willen bloß als Perversion des Geistes verstanden werden kann. Die geben mit was an, was eine echte Perversion ist und nennen das Aufklärung. Also, fange ich an. Es gab mal eine Aufklärung, ja, im 18. Jahrhundert. Im Umkreis und im Vorfeld der Französischen Revolution. Und die Leute, die damals ihre Stimme erhoben haben, übrigens heute noch Hut ab vor denen, das waren welche, die haben die Religion beschimpft. Die haben gesagt, das ist doch alles Humbug, was da geglaubt wird. Die haben ihren Spaß damit getrieben, die Wunder zu zerpflügen. Die haben ihren Spaß damit getrieben, zu sagen, die Maria erst der Jungferngeburt und dann in den Himmel aufgefahren. Das ist einfach lachhaft gefunden. Die haben gesagt, weg mit dem Priesterzeug. Und das war eine Polemik gegen die Untertanengesinnung, die sich solchen Blödsinn einbildet. Das waren Leute, die haben gesagt, die haben der Menschheit sagen wollen, gebraucht euren eigenen Verstand, emanzipiert euch von einem Denken, das euch selber verknechtet. Und heute wird Aufklärung benutzt für die Regelung, dass die Religion und Staat getrennt werden sollen. Die Alten haben gemeint, man muss die Religion beseitigen, neu denken über die Welt, nicht religiös. Und jetzt wird unter Aufklärung gehandelt, ach, wenn ein Bekenntnis das andere toleriert und sagt, na, ist wurscht, meins ist meins, deins ist deins, dann wäre das vernünftig, modern, einsichtsvoll. Dabei ist es, wenn schon Bekenntnis religiös ist, dann ist es die größte Zumutung, es einerseits festzuhalten und andererseits die Relativität von seinem Gehalt zuzugeben. Ja bitte, ich fände es ja nicht gut, an einen Herrgott zu glauben, der Gebote erlässt. Aber wenn das einer gut findet, dann ist es für den wirklich eine ziemliche Zumutung zu sagen, das glaubst du, das ist auch recht so, das sollst du auch. Aber wenn dein Nebenmann das Gegenteil glaubt, dann hat dein Glaube für den nichts zu bedeuten. Glauben dürfte dem Blödsinn schon, an seine Geltung glauben darfst du nicht. Eine eigentümliche Geschichte. Der Religion nicht ihren Gehalt streitig zu machen, im Sinn von lass den Quatsch, sondern der Religion ihr Geltung streitig zu machen und zu sagen, behalte den Quatsch, aber für dich. Für dich ist er doch gut genug. Du hast doch was von deinem Glauben. Und wenn jemand anders von irgendeinem anderen Fantasiegebilde was hat, dann ist das gerade so berechtigt wie deins. Man möchte direkt sagen, die Moslems haben recht, wenn sie sagen, na, wer so über Religion redet, erklärt sie ja richtig zur Ideologie. Da ist was dran. Man muss ja richtig sagen, ja, so ein Bekenntnis dazu, dass Religion das Opium des Volks ist. Ja, das hat mal ein Kritiker der Religion gesagt. Ja, Marx im 19. Jahrhundert. Religion ist ein Glaube, damit die Menschen sich mit den Scheißumständen zufrieden geben, in denen sie leben. Religion ist Opium des Volks. Das hat einer gesagt, der war mal dagegen. Aber heute gibt es eine öffentliche Definition, die heißt, Religion ist eine nur für Subjekt bestimmte Gedankenkonstruktion, die ihren Sinn und ihren Wert darin hat, dass sie dem Subjekt Trost und Sinn spendet. Ja, bitte, ist das was anderes als Opium fürs Volk? Es ist ja richtig die Definition, es ist eben dafür da, dass die Leute sich einlullen und dann sich mit was zufrieden geben. Religion hat einen nur subjektiven Wert, ist die Botschaft. Jede Religion soll die andere neben sich dulden, jeder Gott soll den anderen Gott neben sich dulden. Eine Auskunft, auf Gott kommt es schon an, aber auf deinen nicht. Da ist der Westen aber nicht faul und geht noch einen Schritt weiter. Und sagt nicht, naja gut, hatte ich vorhin schon, darf ich jetzt nicht nochmal bringen. Was darf ich nochmal bringen? Ich darf die Trennung bringen, auf der bestanden wird. Religion ist für Subjekt bestimmt. Die Religion darf aber nicht glauben, ihre Gebote und ihre Gedankenwelt sei verbindlich für die Allgemeinheit, fürs Gemeinwesen. Erinnere ich mich an eine schöne Geschichte in den 80ern. Es war die Zeit der Raketennachrüstung und da gab es in Deutschland viel Protest, gerade von Christen. Und da hat der Heiner Geißler, übrigens heute ein Mann, der fast zu links für die CDU ist. Damals hat der Heiner Geißler, der war da Kohls Generalsekretär und ein bisschen der Wadenbeißer der Partei, der hat damals gesagt, Glauben gut und schön. Und er ist ja selber gläubig. Aber mit der Bergpredigt kann man keine Verteidigungspolitik machen. Ja, das ist so die Gedankenwelt. Soll der ruhig glauben. Aber zu bedeuten fürs Gemeinwesen darf es nichts haben. Vorschriften für einen Staat dürfen nicht daraus erwachsen. Genau, und an der Stelle ist er schlussfällig. Den habe ich noch vergessen in meiner bisherigen Ausführung. Nämlich, Wenn der Staat sagt, okay, ich verzichte ab jetzt darauf, den Bürgern ihren Glauben vorzuschreiben. Ja, das ist die Geburtsstunde der Religionsfreiheit. Endlich dürfen wir glauben, was wir wollen. Wenn der Staat sagt, okay, ich schreibe es nicht vor. Der Staat sagt, ich bin unzuständig für was ihr glaubt. Es klingt so, wie wenn er sich bescheiden machen würde, wie wenn er sich klein macht, der Staat. Tatsächlich ist es das Gegenteil. Der Beschluss, ich bin unzuständig für euren Glauben, heißt, und euer Glaube ist unzuständig für das, was bei mir gilt. Die Trennung ist der Witz. Die Trennung heißt, in der modernen Welt ist die Staatslogik absolut. Nicht Gott ist absolut, sondern der Staat ist absolut. Was bei uns der Staat nötig findet, das gilt. Und da kann man mit keinem Gottesglauben der Welt dagegen anstinken. Das sollen sich die Religionen mal klar machen. Der Staat gilt. Sie sind schmückendes Beiwerk. Als subjektives Technik, sich einen Reim auf die Welt zu machen, wenn man Lust dazu hat. Übrigens eine erwünschte subjektive Technik. Eine vom Staat geförderte, mit Finanzmitteln ausstaffierte, mit Privilegien versehene. Aber doch bloß subjektive Technik, sich einen Reim drauf zu machen. So, und diese Trennung, die ist es, was man im Islam vermisst. Und jetzt heißt die Auskunft, die Trennung, bei uns ist sie vorhanden, bei uns ist es richtig, dort ist es verkehrt. Denen fehlt, was wir haben. Und jetzt kommt der Übergang, den ich gerade schon mit dem Halbsatz angefangen und dann abgebrochen habe, nämlich der Übergang. Und das ist nicht einfach unsere Meinung. Und das ist nicht nur, was wir wünschen, sondern das ist ein Gebot der Geschichte. Das ist objektiv. Das Erfordernis ist ein Zug der Zeit. Dem kommt man nicht aus. Wer sich dem in den Weg stellt oder wer sich dem widersetzt, scheitert. Und da hat der Spiegel eben diese schöne Geschichte, die muss ich jetzt vorlesen, das ist ein Teil aus dem Artikel. Das geht so, da wird die Aufklärung zum Geschichtsprozess und das Ergebnis der Aufklärung zum Ziel der Geschichte erklärt. Auch im Westen, heißt es da, auch im Westen ist die Demokratie nicht vom Himmel gefallen. Nicht zuletzt das traumatische Erlebnis des religiös inspirierten 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert trug viel zur Aufklärung bei und damit zur Trennung von Religion und Staat. Eine ähnliche Entwicklung hat der Nahe Osten im letzten halben Jahrtausend nicht erlebt. Weder einen Religions- oder Konfessionskrieg von der selbstzerstörerischen Art des 30-jährigen Krieges, noch eine intensive Diskussion um die Trennung von Religion und Politik, dem Kernstück eines säkularen Staates. Also, die Geschichte ist deswegen ein bisschen ulkig und wert, dass man sie noch ein bisschen bespricht, als sie auf der einen Seite ein Dokument ist, wie leicht Autoren den Geschichtsverlauf zu einer sinnvollen Entwicklung erklären können, wenn man sich nur dessen sicher ist, was rauskommen soll. Wir nämlich. Unser Westeuropa. Dann ist der 30-jährige Krieg ein Stück Aufklärung. Bitte, wenn der 30-jährige Krieg was ist, dann ist er ein Fall vom Gegenteil. Das war ja gerade ein Konfessionskrieg. Das war ja gerade der Fall, den man dem Islam unterstellt und ihn übrigens dort nicht genug findet. Das war ja gerade ein Krieg, da haben die einen Landesfürsten gesagt, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, die Katholischen können weg, damit das Reich gerettet wird. Umgekehrt, die Evangelischen können weg, damit das Reich gerettet wird. Ein Krieg, der gerade nichts mit Toleranz und Relativierung der Religion hatte, sondern gerade das pure Gegenteil, so der wird als nützlich befunden. Warum? Weil er hat zum jetzigen Zustand geführt. Hat er wirklich? Hat der 30-jährige Krieg zu unserem Zustand geführt? Ja, da merkt man halt, was das für ein Gedanke ist mit der Geschichte. Die Geschichte ist ein einfaches Beweismittel. irgendwie ist hinten das rausgekommen. Also muss er auch irgendwie ein Bestandteil des Entwicklungsprozesses gewesen sein. Dass der 30-jährige Krieg erst einmal zu ganz anderem Zeug geführt hat. Nämlich überhaupt nicht zur Religionsfreiheit, sondern dazu cuius regio, eius religio. Dass er dazu geführt hat, dass der Landesherr sagt, wie die Religion in seinem Territorium ist. Dass er überhaupt nicht zur Toleranz geführt hat, sondern zur Auflösung des Reiches. Dass er auch nicht zu einem modernen Reich geführt hat, sondern zur Zersplitterung der Kräfte. Alles vollkommen gleichgültig. Das Endergebnis steht ja fest, also war es ein sinnvoller Prozess dorthin. Und jetzt blicken wir in den Nahen Osten und entdecken Folgendes. Der Islam mit seiner fanatischen, intoleranten Religion hat zu den nötigen Religionskriegen nicht gebracht. Ihm fehlt das Trauma, das Große, aus dem er gescheit wird. Die waren zu tolerant. Also das fehlt ihnen, das muss her. Ein Trauma brauchen sie, das ihnen die Augen öffnet. Ein schönes Argument für den ein schöner Fall von der Gewalt in der Geschichte an quasi die Gewalt zum Hilfsmittel der Vernunft zu erklären. Also ein gescheites selbstzerstörerisches Trauma, so wie unser 30-jähriger Krieg, fehlt denen. So wie sie nämlich sind, haben sie keine Einsicht in die Unhaltbarkeit ihrer verkehrten Denkweise. Da merkt man was. Was wir hier vor uns haben. Wirklich, jetzt habe ich ein bisschen über Religion, über die Trennung von Staat und Religion, über Aufklärung geredet. Alles hochintellektuelle Geschichten. Aber was ist es in der Sache? Lupenreines imperialistisches Bewusstsein. Sich ein Bild von den anderen machen. Des Inhalts. Die sind in einer uns bedrohenden Denkweise befangen. Und die können die Denkweise von sich aus gar nicht überwinden. Ihnen fehlt nämlich das besagte Trauma. Sie müssen von außen befreit werden. Man muss sie gescheit machen. Man muss ihnen beibringen, was die Vernunft verlangt. In der Sicherheit, dass sie von sich aus nicht draufkommen können. Da merkt man, wer so weit ist mit seinem Gedanken, der hat alle Kriege, die der Bush oder sonst irgendeiner Koalition dort unten anzettelt, schon legitimiert. Eigentlich mit einem Auftrag versehen, nämlich dem kulturellen Fortschritt zu dienen. Der Gedanke, der Islam ist eine vorsintflutliche Religion, die hat nicht eingesehen, wie die heutige Zeit funktioniert. Das ist eine Fassung, die zu den neuen Barbaren zu erklären. Die zu denen, gegenüber denen wir zu allem berechtigt sind. Weil sie ja keine Kulturträger sind wie wir. Wir sind das Telos der Geschichte. Der Maßstab, an dem sich die Welt zu messen hat, die sind die Abweichung. Intellektuell gesehen, und da komme ich später nochmal drauf zurück, ein unheimlich primitives Verfahren. Nämlich einfach ein Vergleich, ein Systemvergleich, den man zu seinen eigenen Gunsten anstellt. Man schaut in die Welt, sagt, woanders ist es anders, also verkehrt. Das ist eigentlich der ganze Gedanke. Den ganzen Gedanken kann man an dem komplizierten Zeug abziehen, wie ich es jetzt gemacht habe. An der Religion, an der Aufgeklärtheit, am Grad der Aufgeklärtheit der Religion. Aber man kann es auch primitiver haben, wenn man erstmal klar ist, wie primitiv der Gedanke geht. Man kann auch sagen, die tragen ein Kopftuch und das für eine Beleidigung unserer Gebräuche halten. Man kann auch sagen, die schächten, anstatt ordentlich zu schlachten. Die Schafe. Man kann sagen, bei denen muss man die Schuhe ausziehen und in Strümpf rumlaufen. Und alles ist gleich gut, weil das Argument überhaupt durch einen Vergleich gegeben ist. So primitiv funktioniert imperialistisches Bewusstsein. Allerdings, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, auch nur das imperialistische Bewusstsein der Massen. Was ich erläutert habe, ist das Feindbild. Und das Feindbild ist immer auch ein Betrug der Bevölkerung, weil der Grund der Feindschaft ist es nicht. Regierungen haben Feinde. Und die Feindschaft, die sie gegen andere Mächte und Staaten und ihre Ambitionen haben, haben ihren Grund in ihren eigenen Interessen. Wenn der George Bush, der W, wenn der im Irak den Irak überfällt, die dortige Staatsmacht beseitigt, dann ist es noch nicht mal ein Geheimnis, dass es das Anliegen Amerikas ist, den Nahen Osten unter seine militärische Kontrolle zu bringen. Da werden mancherlei Argumente dann angeführt, wegen der wichtigen geostrategischen Stellung der Region, wegen des Öls als dieses wichtigsten geostrategischen Rohstoffs der kapitalistischen Welt. Es ist gar kein Geheimnis in dem Sinn. Dennoch würde Bush sagen, wir wollen den Nahen Osten beherrschen und wir wollen es nicht dem Saddam Hussein überlassen, ihn zu beherrschen. Wir wollen die Kontrolle übers Öl und wir wollen nicht diesen Staat, der da groß und mächtig werden will, die Kontrolle übers Öl überlassen. Wir wollen die militärische Vormacht des Globus sein und uns von niemand relativieren lassen. Würde er das sagen? Und übrigens, in gewisser Weise wird es ja gesagt, wenn er sagt, die haben Massenvernichtungswaffen. Ja, mich interessiert es jetzt nicht, ob sie die haben oder nicht. Ich will das Argument nehmen. Ich glaube, ich vor einem Jahr hier auch schon mal erzählt. Das Argument, die haben Massenvernichtungswaffen, ist eh schon ein Imperialismusanspruch. Denn die Wahrheit ist ja, wir haben sie sowieso. Amerika klagt die anderen dessen an, dass die anderen Waffen haben, von denen die Amerikaner natürlich die allermeisten haben. Also ist es sowieso die Forderung, ich will herrschen und nicht du. Das als Argument vorgetragen, setzt die eigene Feindschaft, also setzt das eigene feindliche Interesse gegen das andere Interesse, an dem man sich stört, zu einer gewissen Gleichrangigkeit herab. Die wollen was und wir wollen was. Und weil wir dasselbe wollen, deswegen vertragen wir uns nicht. Mein Interesse stört sich an deinem. Wer so auftreten würde, der würde ja der Welt wirklich die Frage vorlegen, ist mir dein Interesse lieber als dessen Interesse? Also, der Grund der Feindschaft sind nationale Interessen. Vorgetragen wird die Feindschaft mit einem Feindbild. Und ein Feindbild ist das Dementi von Interesse. Es ist das Dementi von Interesse in einer Hinsicht, in dem was eigentümlichst passiert, man macht sich nämlich ja, an einen Unsinn. Man macht sich an eine immanente Kritik des Feindes. Ja, es ist ein Unsinn deswegen, weil wenn man einen Feind hat, den will man fertig machen, den will man doch nicht kritisieren. Ein Feind kritisieren ist der reine Blödsinn. Warum soll man einen Feind kritisieren? Der ist im Weg und der gehört weg. Aber kritisieren so im Sinn von, du machst was verkehrt. Bis hin zum Ton, ich wüsste was, wie du es besser machen könntest. Ja, dem Nahen Osten fehlt Demokratie, sagt der Bush. Ja, immanente Kritik. Nicht im Sinn von, du störst mich, da komm nämlich ich mit meinen Ansprüchen noch drin vor, sondern du bist verkehrt und zwar in deinem eigenen Sinn. Das ist ein Feindbild. Man gibt sich so, als würde man den Gegner immanent kritisieren und sagen, du bist ein verkehrter Staat, nicht weil du mich störst, sondern an und für sich. In deinem eigenen, in der Hinsicht dessen, woraus bei dir selber ankommen müsste, bist du falsch. Bei dir stimmt das Verhältnis von oben und unten, bei dir stimmen die Werte, bei dir stimmen die Staatsziele nicht. Nicht wegen mir, sondern wegen dir selber. Weil du verkehrt bist, habe ich das Recht, dich zum Rechten zu bringen. weil du verkehrt bist, habe ich die überlegene Position. Nämlich nicht, ich bin Partei und du bist Partei, sondern ich bin Schiedsrichter und du bist Partei. Was ist jetzt eigentlich der Maßstab? Der wahre Maßstab dieser scheinbar immanenten Kritik. An was wird der andere Staat eigentlich gemessen? Soll jetzt ein bisschen allgemeiner ausfallen als an unserem Verhältnis von Religion und Politik. Ja, das war jetzt vorhin erledigt. Das ist ja ein solches Messen. Insgesamt, universell gedacht, ist die Messlatte ein gelungenes Verhältnis von unten und oben. Ein gelungenes Verhältnis von Staat, der regiert, und Volk, das sich gern regieren lässt. Die ideelle Messlatte ist, bist du eine gelungene Nation? Sind die Menschen bei dir frei, wenn sie gehorchen? Liegt bei dir eine Harmonie von Unterordnung und Freiheit vor? Das ist der Gedanke. Und die Prüfung, die an der Messlatte passiert, die ist überhaupt nicht mehr immanent. So wenig wie alles, was ich vorhin erzählt habe. Da wird nicht gesagt, und wie sind denn die Leute zufrieden unterm Saddam? Wie gern tragen die Frauen in Afghanistan ihre Burka? Da müsste man ja quasi an Demoskopen hinschicken. Mal Meinungsumfragen machen. Da wird nicht mehr die Prüfung, wie gelungen das Verhältnis ist, die Messlatte ist das gelungene Verhältnis von unten und oben. Von würdiger Herrschaft und freiem Gehorchen. Das Ideal von Nation ist die Messlatte. Ihre Ausfüllung ist dann überhaupt nicht mehr immanent, sondern es ist einfach so, wie es bei uns ist, ist das Maß und bei euch wird gemessen. Deswegen sind Feindbilder so einfach. Bei uns herrscht Freiheit. Unsere Bürger, wenn sie gehorchen, gehorchen gern. Woanders herrscht Unterdrückung. Ja, ist ja schon mal klar, dass jeder moderne Krieg eine Befreiungsaktion für andere Völker ist. Jeder moderne Krieg wird um der Freiheit derer, gegen die der Krieg geführt wird, willen angezettelt. Auswärts, auch ein schönes Ding, es gibt immer die Frage, ist denn jetzt das eigentlich ein Gesetz, dass Demokratien nur gegen Diktaturen Krieg führen, oder war das bloß bisher so? Ja, es gibt solche Debatten. Die Wahrheit ist ja ganz einfach. Es ist nicht so, dass Demokratien nur gegen Diktaturen Krieg führen, sondern es ist so, dass all die Staaten, gegen die Demokratien Krieg führen, Diktaturen sind. Und zwar dadurch, dass sie unsere Feinde sind, werden sie Diktaturen. Die werden nicht unsere Feinde, weil sie Diktaturen sind, sondern dadurch, dass sie unsere Feinde sind, werden sie Diktaturen. Es ist ganz billig. Du schaust in ein anderes Land, dessen Legitimität, wo du die Legitimität der Herrschaft bestreitest. Und was siehst du? Lauter Gewalt, Unterdrückung, volle Gefängnisse, drakonische Richter, bestochene Parteien. Kein Wunder, die gibt's ja wirklich überall. Staaten sind doch gar nichts anders als Gewalten über ihre Völker. Der Unterschied ist doch bloß, attestiere ich dieser Gewalt den guten sittlichen Auftrag? Attestiere ich dieser Gewalt, dass sie fürs Gute zwischen oben und unten zuständig ist? Wenn ich ihr das Gute attestiere als Auftrag, ja, dann sind volle Gefängnisse ein Beweis dafür, dass die Leute verlottert sind. Attestiere ich das Gute, ihr das Gute nicht, dann sind volle Gefängnisse Beweise für die diktatorischen und sadistischen Neigungen der Führer. Es ist ganz billig. Die Frage, ob das Verhältnis von Herrschaft und Beherrschten gelungen ist oder nicht, ist eine verlogene Frage, weil es sowieso bloß eine Deutung ist. Denn Herrschaft und Gehorchen liegt in beiden Fällen vor, in dem, wo du es gut findest und in dem, wo du es nicht gut findest. Die Sache ist wirklich gleich. Und weil sie gleich ist, ist der Satz, bei uns ist es echt. Das gelungene Verhältnis von unten und oben. Bei uns wird der Gehorsam gerne erbracht. Woanders, weil es anders ist, muss er ja wohl erzwungen sein. Und dieser Gedanke der spinnt sich zu einem richtigen Wahngebilde fort. Wenn man dann feststellt, dass er nicht erzwungen ist, sagt man nicht, ach stimmt, bei denen geht es anders zu und das mögen die Leute auch. Oder an die Regeln haben sie sich auch gewöhnt, wie an die unseren. Können wir doch auch sagen. Die hier gewöhnen sich an Minirock, die dort gewöhnen sich an die Burka. Heißt doch Burka, ne? Diese Verschleierwesen da. Man könnte doch auch sagen, die haben sich halt an das gewöhnt. Nein. Der Minirock ist die Menschennatur. Freier Ausdruck der Individualität. Und die Burka ist Ausdruck der Unterdrückung der Frau. Und wenn die Frauen die Burka, wenn sie dann endlich von den Talibans durch die Amerikaner befreit worden sind und wenn sie die Burka dann nicht runter tun, dann ist es wieder kein Beweis, die wollen das halt. Sondern dann ist es ein Beweis, wie verdorben die Leute sind. Dann ist es ein Beweis, die sind manipuliert. Die müssen von ihren Führern hinters Licht geführt werden. Die müssen zur Zustimmung von was mit unfairen Mitteln gebracht werden, zu dem er doch eigentlich nicht zustimmen kann. Man erklärt die Harmonie zwischen oben und unten, die man auswärts sieht, einfach zu einer unechten. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, wird man rassistisch und sagt, die sind einfach so. Vollkommen der Freiheit entwöhnte Menschen fühlen sich sauwohl in der Unfreiheit und sind das Pendant zu einer diktatorischen Führung. Und dann ist es noch immer nicht das Argument, dann soll man sie in Ruhe lassen, dann sind sie ja glücklich mit ihrem Zeug. Sondern dann ist es das Argument, denen kann man überhaupt nur von außen helfen. Das Religionsargument in dem Zusammenhang hat seinen Stellenwert, indem man dort nämlich sagt, die sind fundamentalistisch. Die Menschen sind vielleicht für ihren Staat, sagen wir die Iraner, die sind vielleicht für ihren Staat, aber von einer Definition ihres Ich aus, das überhaupt nie ein freies war. Ja, die haben sich nie von der Nabelschnur des Gemeinwesens befreit, sodass sie dann in einem freien Ja zu ihm zurückfinden. Sondern die sind sozusagen vorsintflutlich durch altmodische Denkweisen immer schon ein- und untergeordnet gewesen. Kennen nichts anders. Macht die Sache aber nicht besser. Und es wird nie zu einer Rechtfertigung der dortigen Verhältnisse. Jetzt der letzte interessante Punkt. Warum ist denn der Unsinn glaubwürdig? Wieso kann man mit dem Scheiß landen? Oder anders. Was ist eigentlich der wahre Anker des Feindbilds? Ja, es ist doch so primitiv gestrickt, wie ich es erzählt habe. Was ist also der wahre Anker? Warum geht das? Der wahre Anker des Feindbilds ist der, dass diese Gedankenkonstruktionen ein Appell an die eigenen Bürger sind. Ein Appell an sie und die Frage an sie, es ist doch so, dass ihr euer Gehorchen für ein Ausfüllen eurer Freiheit haltet. Es ist die Frage, es ist doch so, dass ihr die Lebensumstände, die hier sind, als die euren akzeptiert und wollt. Wenn so ist, dann sind die anderen Verkehrte, welche, die wir nicht dulden brauchen, welche, die unecht sind. Das ganze Feindbild hat ein Argument, das wird nicht gesagt, aber das ist der einzige Gedanke. Nämlich, ihr habt doch die Lebensumstände, die hier herrschen, als das Reich eurer Freiheit akzeptiert. Der Staat spielt mit, er beruft sich auf die Unterordnungsbereitschaft der Massen. Er beruft sich auf ein unbedingtes, ungeprüftes Akzeptieren der Lebensverhältnisse, darauf, dass sich die Leute doch eingerichtet haben, dass sie sich von diesem Staat und seiner Gewalt die Lebensbedingungen diktieren haben lassen, dass sie die ganz selbstverständlich als die ihren annehmen und sich versuchen, in ihnen zu bewähren. Diese Selbstverständlichkeit ist es, auf die sich da berufen wird. Es wird in Wahrheit kein einziges Argument gesagt, warum es bei uns schön ist und woanders schlecht. Es wird ja überhaupt nur gesagt, bei uns ist so und woanders anders. es wird ein Systemvergleich durchgeführt, aber es wird in Wahrheit kein Vor- und Nachteil geprüft. Es wird aufs Ungeprüfte akzeptieren, angespielt. Darauf gesetzt, die Leute werden auf ihr ungeprüftes Akzeptieren festgelegt. Und das Lustige ist, überall dort, wo die Menschen nicht gerade über eine Revolution nachsinnen, wo sie also eine Kritik an ihrem Gemeinwesen haben und der Meinung sind, das tut ihnen nicht gut, überall dort geht es. Überall dort ist die Versöhnung der individuellen Freiheit und des Gehorchen gegenüber den Bedingungen, die einem vorgesetzt werden, überall dort ist die Versöhnung intakt. Und überall dort, wo die Versöhnung intakt ist, sind die Menschen des Wachs in den Händen ihrer Regierung. Sie lassen sich auf jeden Feind lenken, den die Regierung aus ihren Gründen, nicht wegen des Feindbilds, sondern die Regierung aus ihren Gründen ausfindig macht. Sie lassen sich auf jeden Feind orientieren. Sie lassen Hass gegen Feinde abrufen. Obwohl sie noch nicht mal wissen, was die Gründe ihres Staats sind, warum der sich am Feind stört. Übrigens, diese Sorte Sittlichkeit, diese Sorte Versöhnung vom Gehorchen müssen und wollen, dieses hier darf ich, was ich muss, das können die Iraker und die Iraner und die Ägypter von sich auch sagen. Wenn Sie dort nicht gerade mit einem Umsturz befasst sind, sehen Sie die Welt genauso. Dann sind Sie halt der Meinung, dass der Schleier für die Frau die Sittlichkeit ist und was weiß ich was. Wie Sie halt leben, dass man sich 6-mal am Tag gegen Mekka verneigen muss, das ist halt sittlich. Nicht, dass man vor dem Nachbarn Grüß Gott sagt. Das sagen Sie nicht, die sagen Salam Aleikum. Und so weiter, die haben halt ihre Sittlichkeit, aber die ist nichts anderes, nichts Schöneres, nichts Höheres. Auch nur, dass man sich daran gewöhnt hat ans Gehorchen und dass man das Gehorchen als die Ausfüllung seiner Freiheit akzeptiert. Insofern stoßen dann, das ist das Allerabsurdeste, und in jedem modernen Krieg werden ja die Völker reingezogen, insofern stoßen dann wirklich Sittlichkeiten aufeinander. Nochmal, nicht, weil diese Sittlichkeiten sich wirklich nicht vertragen könnten und vor allen Dingen nicht, weil sie sich nicht wenigstens ignorieren könnten, das könnten die locker. Tun sie ja auch jahrhundertelang, bis der Staat sagt, dieser andere stört. Ja, die Islamis waren übrigens schon 50, 60, 80 Jahre lang so, wie sie jetzt sind. Stören tun sie jetzt. Wenn was unverträglich ist, dann kommt es von den politischen Entscheidungen her, nicht von dem, dass die anders sind als wir. Aber wenn die politische Entscheidung mal gefällt ist, dass der andere Staat stört, dann ist es ein Kinderspiel für eine Regierung, dem Volk zu sagen, schaut sie euch an, wie verkehrt sie sind. Und wie sehr sie das, wie es bei uns zugeht und worum es bei uns geht, bedrohen. Und alle Deppen, die sagen, bei uns geht es wunderbar zu, sehen diese ihre Heimat dann auch bedroht. Na, ich erzähle mal, ich erlaube mal eine kleine Anekdote, wenn man schon länger im politischen Geschäft ist. Ich bin jetzt 20 Jahre, vor 20 Jahren ziemlich genau, habe ich mal das Glück gehabt, im Fernsehen zu sein. War eine politische Tagrunde, da ging es um die Raketen. Da ging es darum, verteidigen, von wegen verteidigen und so Zeug. Da sagt mir ein FDP-Abgeordneter aus dem fränkischen Raum, sagt mir, Sie trinken doch auch gern Ihr Bier am Abend. Wir lassen uns unsere Lebensform nicht von den Russen wegnehmen. Wenn Sie weiterhin Ihr Bier trinken wollen, müssen Sie auch für Verteidigung sein. Ja, diese Gleichsetzung, so wie du lebst, also so wie du lebst, ja aufs Individuum bezogen, deine Gewohnheiten sind doch das. Unser Way of Life ist es doch, was verteidigt wird. Die Gleichsetzung von Individuum und Staat wo ich überhaupt mit meinem Bier trinken überhaupt nicht weiß, warum der Staat die Russen nicht aushält. Krieg sagt, der Russe kommt und schafft die Biergärten ab. Ja, so blödsinnig ist es, aber von der ideellen, von der geistigen, intellektuellen Qualität ist dieses ganze Zeug, besser ist es gar nicht. Wenn es die Leute dann glauben, wenn sie dann wirklich die anderen für unerträglich halten, wirklich sich unwohl fühlen, wenn auf einmal 5 Verschleierte um sie herumstehen, oder überhaupt Verschleierte auf der Straße für einen Angriff halten, dann kommt am Schluss, das ist ein Fall von Self-Fulfilling Prophecy, dann kommt am Schluss zu dem Clash of Cultures, die dieser Historiker, der quasi den ganzen kapitalistischen und nationalistischen Unsinn so, Adorno würde ich sagen, enerviert hat, also in die eigenen Nerven eingebildet hat, dass ihm das selbstverständlich ist, dann kommt am Schluss zu der Verwirklichung von der Prophezeiung, die der da 93 mit quasi schlafwandlerischer Sicherheit abgegeben hat. Es kommt zum Clash der Kulturen. Ja, wenn die Leute die Feindbilder annehmen, wenn sie bereit sind, sich bedroht zu fühlen von der anderen Lebensart, wenn sie die Lebensart in der Bedrohung der politischen Lage übersetzen und dann aber in jedem Dokument der Lebensart einen politischen Angriff sehen, dann kommt es zu dem Zusammenprall der Kulturen so weit, dass dann auch mal Aktivisten hiesige Moslems auf der Straße belästigen. Dann hast du den Zusammenprall der Kulturen. Aber nur wegen des Ganzen dazwischen. So, jetzt ist mal Schluss fürs Erste.
Ich wollte einen kurzen Einwurf zum Thema Clash of Civilizations machen. Und zwar bin ich der Meinung, dass dadurch, dass wir ein Buch, das veröffentlicht wird von Herrn Huntington oder wen auch immer, einem Historiker, akzeptieren und das lesen, also ich rede gerade über Clash of Civilizations, bin ich der Meinung, dass wir erst uns das Stempel schaffen, gegen das wir dann 10 Jahre später antreten. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass Huntington recht hat, aber dadurch, dass wir ihn als historischen Knotenpunkt sozusagen oder Wendepunkt ansehen, wir erst dieses Feindbild erst, also kreieren, mitkreieren. Dadurch, dass wir ihn lesen, kreieren wir dieses Feindbild mit. Ich bin der Meinung, dass dieser Kampf zwischen diesen Kulturen und den Religionen also eigentlich nicht vorhanden ist, solange wir nicht darüber reden und uns imaginär dieses Feindbild schaffen, weil der Mensch in seiner Natur darauf bedacht ist, einen Feind zu haben. Und diese Sündenbock-Mentalität brauche ich Ihnen jetzt, glaube ich, vor allem in der heutigen Zeit nicht mehr zu geben. Danke.
Ich möchte wissen, wie die Attentate, also die meisten Selbstmordattentate, im Zusammenhang von Ihnen gesehen haben. Ja.
Zu der ersten Frage oder Stellungnahme, war ja in dem Sinn keine Frage, da möchte ich schon widersprechen. Da hängt man einen Autor, der sich als Interpret, vielleicht auch als Prophet der Zeitläufe auffasst. Da hängt man den schon zu hoch, wenn man meint, das Feindbild würde entstehen, weil wir diesen Mann nicht ignorieren, weil der gelesen wird. Machen wir uns nichts vor, von so vielen Leuten wird er nicht gelesen. Wir kennen die Überschrift, kennen wir sonst noch was von seinem Buch? Kaum. Also von dem haben wir das Feindbild nicht gekriegt.
Aber alle reden darüber. Verstehen Sie, die Presse und Medien schmeißen uns mit 10 Zitaten zu und es avantiert die komplette Gesellschaft und das wird jemals in die Hand genommen zu haben. Das ist halt der Punkt. Das war das Anliegen. Wir schaffen uns nicht nur ein Feindbild, sondern eine Richtung, mit der sich unsere intellektuelle Gesellschaft, die sind 10%, wir beschäftigen. Jetzt haben wir noch einmal lauter Wissenschaftler, die sich mit dem Feindbild Islam beschäftigen. Also ohne Handlung wäre diese Welle überhaupt gar nicht zustande gekommen. Genau das ist der Punkt. Die Wurzel des Übels ist Handlung.
Nein. Also er hat es nochmal bekräftigt und ist verstärkt und jetzt im letzten Satz gesagt, die Wurzel des Übels ist Huntington. Wir stünden quasi ganz anders da, wenn dieser Mann sein Buch nicht geschrieben oder kein Verlag es je veröffentlicht hätte. Du hast doch gerade gesagt, das Wurzel des Übels ist Huntington.
Ja, ja, aber ich habe nicht gesagt, dass man ihn nicht veröffentlichen sollte.
Nein, das hab ich nicht gemeint. Ja, ja, will ich mich nicht drüber äußern über den Punkt. Also noch einmal. Es mag sein, und wenn jetzt in dem akademischen Bereich Feindbild Islam diskutiert wird, und da weiß man ja, wie es diskutiert wird, so nach dem Muster, so schnell machen wir das nicht mit, das prüfen wir ganz genau, was dran ist, und dann kommt man durchaus spiegelähnlich zu einem abgewogenen Urteil. Ja, abgewogenes Urteil heißt dann schnell, naja, ein bisschen, was haben diese Islamtypen schon. Irgendwas stimmt ihnen schon nicht. Natürlich, man muss nicht gleich die totale Unversöhnlichkeit und gerade deswegen käme es auf politische Strategien der Konfliktvermeidung an und wie es dann halt so weitergeht. Wenn im akademischen Bereich sowas diskutiert wird, dann bezieht man sich auf den, wie man sich im akademischen Bereich immer darauf bezieht, dass irgendein berühmter Typ was gesagt hat. Aber auch da ist es so, dass der Grund, warum unter den Wissenschaftlern die Debatte über das Feindbild Islam geführt wird oder über den Islam und seine Problematik. Der Grund ist die Feindschaft, die der Amerikaner und über ihn der gesamte Westen dieser Region angesagt hat. Der Grund ist die wirkliche Feindschaft. Deswegen befasst man sich mit der Frage, wie sehr verdienen die Feindschaft? Und nicht umgekehrt, die wirkliche Feindschaft wäre ein Exponent, eine Wirkung eines historischen, eines geschichtswissenschaftlichen Autors. So ist es nicht. Da stellt man das ganze Verhältnis auf den Kopf. Also das war die Geschichte. Nur die wirkliche Feindschaft, die es gibt, den Nahen Osten zur Problemzone erklären, zu sagen, da kann doch nichts bleiben, wie es ist. Bush war jetzt in London und sagt, der Nahe Osten braucht eine demokratische Revolution. Ja, das ist auch so. Das ist genau in meinem Sinn. Ich komme später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Die Leute dort haben überhaupt das Bedürfnis nicht. Revolution, denkt man, ist was von unten. Nein, Bush sagt, die brauchen eine demokratische Revolution. Und es ist mein Bedürfnis, dass sie endlich machen. Was heißt schon machen? Dass sie endlich kriegen, und zwar von amerikanischen Truppen exportiert. Also, die wirkliche Feindschaft, das Aufmischen der Region, die Region zu dem Weltegg erklären, an dem sich nächstens die Kräfteverhältnisse auf dem Globus entscheiden. Das ist der Grund, warum die Bürger mit der Frage, was stimmt denn nicht an den Islamis, befasst werden. Und indes stimmt der Huntington mit ein. Wenn er Erkönner war, dann war er Erkönner darin, dass er frühzeitig gesagt hat, das wird der nächste Tagesordnungspunkt. Aber nicht, weil er es gesagt hat, wird es der Tagesordnungspunkt. So darf man es nicht umdrehen. Feindbild ist nach wie vor, ob es jetzt ein Wissenschaftler aufschreibt oder ob es bloß die Bildzeitung macht. Es ist das Nachlaufen der öffentlichen Meinung hinter die politischen Feinderklärungen, die die Regierungen machen. Erstens. Und zweitens, es ist das verkehrte Nachlaufen, indem man nämlich nicht fragt, was hat denn unsere Regierung für Interesse, dass sie sich an denen stören, sondern indem man sagt, wenn unsere Regierung gegen die was macht, muss doch an denen was falsch sein. Das ist die Logik des Feindbilds. Und deswegen ist es ganz auf den Kopf gestellt, wenn man meint, Huntington hätte quasi das Feindbild erfunden und jetzt käme wegen Huntington eine schlechte Meinung über die Islamis auf, bis hin zu, wegen dem würden die Amis am Schluss einen Krieg machen. Jetzt war die zweite Geschichte. Was halte ich oder wie ordne ich da oder was sage ich eigentlich zu den Attentaten, speziell zu den Selbstmordattentaten? Bitte? 11. September, ja. 11. September, und aber das geht ja weiter. Es gibt ja jetzt laufend Selbstmordattentate. Im Irak, anderswo, das ist ja nicht der Punkt. In der Türkei, ja, also gut, da fällt uns viel ein, das ist ja klar. Es gibt ja jetzt diese Art Kampf. Also, was ist es? Das sind Leute, und die haben auch durchaus, also Bin Laden hat mit seinen Videos durchaus auf eine brauchbare Weise gesagt, was er meint. Das sind Leute, die halten die Unterwerfung ihrer Staaten unter die amerikanische Weltordnung für unerträglich. In dieses unerträglich bauen sie ein, was Nationalisten halt so für schlecht halten. Ja, da sind sie nicht viel anders als die unseren. Da kann man einbauen, die Armut des Volkes. Bin Laden kann das. Wir sind die ölreichste Region der Welt, wir haben den wertvollsten Rohstoff, und was kommt bei uns beim Normalaraber an? Und die ungebildetsten Kinder, die schlechtesten Schulen, die größte Kindersterblichkeit und so weiter. Das kann der alles sagen. Das ist doch eine Schande. Warum? Weil unsere korrupten Regierungen das Öl zu einem Spottpreis an die kapitalistischen Staaten des Westens verkaufen. Warum tun sie es? Macht er weiter. Weil sie erstens dafür bezahlt werden, korrupt sind, moralisch verdorben, moralisch wie sagt man da? Verkommen, wollte ich sagen, genau. Verkommen. Aber zweitens, weil sie auch militärisch unter der Drohung und unter der Vormacht der kapitalistischen Staaten an ihrer Spitze der USA stehen. Das ist der zweite große Anwurf. Amerika besetzt islamisches Gelände. Amerika hat Militärbasen in Saudi-Arabien, erobert den Irak, will den Irak krallen, in seinen Besitz bringen, will überhaupt den ganzen Nahen Osten in seinen Besitz bringen, will unsere Gesellschaften unterjochen, sich genehm machen. Und drittens, alles das ist für einen Nationalisten ein und dasselbe. Verdirbt unsere Sitten, ja, mit Nacktbildern, mit Popmusik, mit Filmen. Verdirbt unsere Sittlichkeit. Und das sind dort Nationalisten, ähnlich wie bei uns, die verzweifelten Nationalisten. Die selbstsichern, die sagen, sind immer ein bisschen leger. Die sagen, ach Gott, es klappt schon alles. Es läuft ja bestens. Die verzweifelten Nationalisten, die der Meinung sind, zum Beispiel das Deutschtum geht unter, die sind dann auch schnell der Meinung, Coca-Cola macht uns kaputt. Coca-Cola und John Wayne und die kulturelle Überfremdung. Na, so ähnlich denken die auch. Und sagen, das muss bekämpft werden. Also erst einmal richtig arabische Nationalisten, die ihre Länder um die Rolle und damit ihre Völker, um die Rolle, um den Wohlstand, um die Anerkennung betrogen sehen, auf die ein Nationalist in der Welt meint, Anspruch erheben zu können. Ja, ich will deutlich machen, in der Hinsicht sind die den unseren sau ähnlich. Zweite Frage, warum sind sie Selbstmordattentäter? Das ist erstens ein Urteil über die dortigen Regierungen. Diejenigen, die dort wirklich die Macht haben, führen den Kampf gegen die, der würde sagen Kolonisierung, führen den Kampf gegen die Kolonisierung nicht, zu der sie als Nationalisten eigentlich verpflichtet werden. So denkt er. Die sind pflichtvergessen. Wir haben aber gar keine Waffen, um einen Krieg gegen Amerika zu führen. Was tun wir also? Jetzt entschließen sie sich zu einer Gegengewalt der Ohnmacht. Wir wenden Gewalt an. Wir führen einen Ersatzkrieg. Einen Krieg, der durchaus mit wirklichem Angriff, wirklicher Zerstörung, wirklichen Schäden beim Feind kalkuliert, aber doch sehr wohl weiß, dass es nicht die wirklichen Mittel seiner Macht trifft, sondern dann doch bloß ein Fanal ist. Und für dieses Fanal, um es überhaupt hinzukriegen, das Fanal, müssen sie gegen sich selber äußerste Rücksichtslosigkeit walten lassen. So leicht geht das nicht, in Amerika ein Hochhaus kaputt zu machen. So. Also es braucht Leute, die einerseits wie in jedem Krieg zum Sterben bereit sind. Jeder Krieg, auch der Ami-Krieg, auch die GIs da drunten, wenn sie runtergehen, sterben. Sie töten und sterben, das ist halt Krieg. Auf der anderen Seite die Mittel der Macht, und das schließt immer ein, die Menschen, die die Mittel der anderen Macht sind, kaputt machen. Dem anderen Souverän die Mittel wegnehmen, und die Mittel sind seine Menschen, die Bewaffneten als allererste. Deswegen ist der Standpunkt der Selbstmordattentäter: wir müssen rücksichtslos gegen uns sein, sonst bringen wir nicht einmal ein Fanal hin. So. Was braucht's dann? Dann braucht's schon was Enormes. Dann braucht's schon den ganz hochgestochenen Wahnsinn. Ich muss sterben, damit Deutschland leben kann. Erinnert ihr euch? Das waren SS-Schwadronen, die haben das irgendwo hingeschrieben, auf die Standarte, auf die Koppel, ich weiß nicht wohin. Es gehört zu jedem Krieg, dass die Menschen so verrückt werden, dass sie sagen, ich muss sterben, damit mein Gemeinwesen leben kann. Ist ganz normal im Krieg. Andererseits, normal ist im Krieg auch, dass jeder, der zum Sterben bereit ist, versucht, möglichst dabei nicht zu sterben. Schneller zu schießen, den Feind zu töten und nicht selber zu sterben, ist schon das Ziel des Soldaten. Bei den Selbstmordattentätern ist dieser Punkt, der aus einem rein militärischen Kalkül raus erforderlich ist. Sie sind so ohnmächtig, dass sie wirkliche Schäden bei der Gegenseite nur durch den eigenen Tod erzielen können. Dieses militärische Kalkül überhöht zu einem, und ich will auch sterben dabei, und ich soll sterben, und das ist meine Mission. Aber wie gesagt, groß ist der Schritt nicht mehr von ich muss zum Sterben bereit sein, damit mein Volk leben kann, zu und ich will sterben in dem Anschlag, der beim Feind wirkliche Schäden produziert. So groß ist der Unterschied nicht. Es gibt ihn, nicht zu leugnen, aber so groß ist er nicht. Und vielleicht noch ein Punkt. Die überlegene Kriegsmacht kann auch noch die sein, die sagt, wir achten darauf, dass möglichst wenig unserer Soldaten sterben. Die unterlegene muss immer die sein, die den Todeswillen der Soldaten quasi besonders hoch hält. Ja, im Zweiten Weltkrieg, wie die Japaner den Krieg verloren haben, ist der Kamikaze-Flieger erfunden worden. Solange sie noch zielgerecht bombardieren konnten, weil sie die Mittel hatten, haben sie auch nicht gesagt, Selbstmord ist die beste Waffe. Erst wie sie keine Gescheiten mehr gehabt haben, war Selbstmord die beste Waffe. Naja, und so viel anders ist es mit denen auch nicht.
Also diese Selbstmordkult in den arabischen Nationen ist schon 1000 Jahre alt. Den haben die jetzt nicht erfunden, am 90. später, als das Feindlich zum Erdbeben war und der Islam ist angekommen.
Aber schau mal, mit den Traditionen ist das doch so. Jawohl, ich muss wiederholen. Der Einwand war, aber gibt es nicht doch in der Tradition des Islam etwas, was diese Selbstmord, was den Islamischen, den Moslems, den Selbsttod, die Selbstopferung in einem Kampf anders nahelegt als meinetwegen den Christen? Nein?
Es gab eine Sekte, die
nannte Assassinen, da kommt ja
das Wort Assassin Mörder her.
Ja.
Die haben im Mittelalter gezielt Attentate auf richtige Personen, jemand, der 7, glaube ich, Attentate überlebt hat. Also es war schon immer ein Mittel der Politik, in diesem Gebiet. Und deswegen meine ich, man sollte den historischen Hintergrund da nicht vergessen oder übersehen. Also es ist eine tausendjährige Tradition.
Ich bestreite es ja gar nicht. Ich wiederhole jetzt die Sache nochmal, und dann hoffe ich, dass ich es nicht gleich wieder quasi tendenziös weitersage. Also, er weist darauf hin, dass es im Islam eine tausendjährige Tradition des Selbstmordattentats gibt. Es hat im Mittelalter eine Sekte von Kämpfern gegeben, die haben wie Assassini oder so geheißen. Und das ist auch die Quelle des Wortes, wo das im lateinisch-europäischen Sprachraum Assassin oder Assassino, also im Italienischen gibt es das Wort auch, was halt das Wort für Attentat geworden ist. Also da gibt es die Tradition. Jetzt möchte ich bloß zwei Sachen sagen. Erstens, wenn du willst und suchst, findest du in jeder großen Geschichte solche Traditionen. Man könnte mit geringen Mitteln, wenn man wollte, sagen, haben nicht die Christen die Tradition des Märtyrertums aufgebracht? Wo kommt das Wort Märtyrer her? Ist jedenfalls ein Christenwort. Da haben die Islamis ein Christenwort übernommen in Sachen Sterben für die gute Sache. Also das geht auch. Zweitens, erinnert euch an die großen, Assassini unserer Zeit. Wer hat, wie lange hat der Mörder von Kennedy überlebt? Naja, ich weiß nicht, 24 Stunden. Die großen Attentäter sind alle schnell gestorben. Das gehört da dazu, weil das ist die Sorte Kampf, die den totalen Einsatz des eigenen Lebens einschließt. Also jedenfalls der, den man beschuldigt hat, er sei der Mörder gewesen. Weil wir nicht in die Spekulationen von Oliver Stone einsteigen. Ja, also er weist noch auf eine Feinheit hin. Ja, es stimmt, Märtyrer heißt für eine gute Sache sterben. Assassin heißt beim Töten eines Üblen für eine gute Sache sterben. Gut, das ist schon ein Unterschied, will ich jetzt nicht leugnen. Ich will was Zweites hinzunehmen. Meine erste Hälfte war, wenn man sucht, findet man überall Traditionen, auf die man sich berufen kann, wenn man geil drauf ist, sich auf eine Tradition zu berufen. Die zweite Hälfte ist genauso wichtig. Es braucht immer aktuelle Gründe, Traditionen auszukramen. Weil es die Tradition gibt, ist keiner Selbstmörder. Also Selbstmordattentäter. Weil das vor 1000 Jahren mal welche gemacht haben, machen es nicht heute welche. Das stimmt nicht. Wenn Sie nicht heute Gründe wüssten, warum Sie meinen, das machen zu sollen, würden Sie nicht sagen, ich stehe in der glorreichen Tradition von dem und dem. Also es ist wichtig, die Tradition, man darf nicht so tun. Also auch ein wichtiges Argument zu dem ganzen Betrug mit Geschichte. Es stimmt nicht, dass die Menschen durch Traditionen determiniert werden. Dass sie in dem, was sie heute machen, dadurch bestimmt sind, dass vorgestern irgendwer irgendwas gemacht hat. Wenn sie heute was machen, machen sie es, weil sie es heute richtig und nötig finden. Dann gibt es heute Gründe dafür und nicht vorgestern. Umgekehrt ist es, wenn man heute was nötig findet, dann ist nichts schöner, als dem ein höheres Recht zu geben, indem man sagt, ich stehe bloß in der Tradition der glorreichen, weiß ich, sieben oder irgendwelcher Glorreicher halt. Also deswegen selbstverständlich, wenn es jetzt Selbstmordattentäter im Islam gibt, wäre es ja noch gelachter, wenn die nicht sagen würden, wir setzen die gute Tradition fort. Das tun sie sicher. Aber es ist irrig zu meinen, die Tradition würde fortgesetzt, weil sie es gibt. Ja, ja. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es brauchbar referieren kann überhaupt. Es ist nicht ganz einfach, wenn ich es richtig sehe, 3 Punkte. Der erste war, ich versuche es einfach mal zu erzählen, ja. Der erste war, ich habe so gegen den Vergleich geschimpft, aber muss man nicht vergleichen, wenn man überhaupt was bestimmen will. War die eine Fassung. Die zweite Fassung war, ist der Spiegel überhaupt so eurozentristisch, dass man ihm das nachsagen kann, dass er so vergleicht von unserem Gesichtspunkt aus gegen die anderen, ob er nicht einen neutraleren Standpunkt beim Vergleichen einnimmt. Weiß nicht, ob es das genau war. Aber sagen wir mal, ja. Und das dritte zu der ersten Frage war, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo die Frage hinzielt oder der Einwand, nämlich ob ich das überhaupt mehr so gemeint habe, dass das alles eine Machenschaft der Regierung sei, dieses Feindbild, oder ob es ein Glauben der ganzen Nation wäre. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht genau, wo das hinzielt, die Frage. Willst du da noch was sagen?
Ja, also ob die Regierung eben sagt, sie
wird... Nein, ich krieg das, ich, ja, oder wie ihr wollt, beides ist okay. Geh hier ans Mikro, da haben wir mehr davon.
Ja, also ich meine, ob die nahe Regierung des Feindes sozusagen vorgibt, egal welche, das ist die deutsche, die amerikanische, dass man als sich als westliche Nation der leistischen Demokratien bedroht fühlt, oder ob man tatsächlich seit längerem ein Bild entwickelt hat, dass Moslems, die ja vor allem in Deutschland immer eine Minderheit darstellen, in Frankreich ja zum Beispiel auch, als Bedrohungsszenario empfunden werden. Ich meine, in Amerika ist es hergezaubert mit Irak und Saddam, aber also in Europa ist die Situation schon anders, weil man muss sich schon seit längerem mit den Gastarbeitern auseinandersetzen. Aber das Dritte war noch mit dem Laizismus, was ich angesprochen hatte.
Ich habe noch viel mehr. Ich habe das mit der Toleranz im Islam und ich habe noch...
Ja, also Laizismus und Toleranz geht für mich eben zusammen, Hand in Hand, weil...
Nein, das ist nicht richtig.
Auch in islamischen Ländern gab es in der Vergangenheit Staaten, die sehr wohl tolerant waren, also multikonfessionell und multikulturell und damit kein Problem hatten. Und ob eben... dass ein besonderes Phänomen der Demokratie ist, dem man nachstreben sollte. Das glaube ich nämlich nicht.
Jetzt versuchen wir es mal der Reihe nach durchzunehmen und schauen, wie viel welche Frage und welche, also auch wie viel Interesse welche Frage und Antwort findet. Wir können es ja auch wieder fallen lassen, wenn sich bei einer Sache nicht viel ergibt. Zum ersten Punkt, ja. Ich habe so auf den Vergleich geschimpft und jetzt das Gegenargument, braucht es nicht den Vergleich, wenn man überhaupt was bestimmen will. Muss ich mal ganz theoretisch und abgesehen von Feindbild und sonst irgendwas sagen. Vergleichen ist eine ganz dürftige intellektuelle Tätigkeit. Es ist ganz billig. Das ist so und das ist anders. Da weiß ich nicht, wie das ist und nicht, wie das ist, wenn ich weiß, das ist nicht wie das. Einen wirklichen Vergleich durchführen verlangt eigentlich, dass man die Identität der einen Sache und die Identität der anderen Sache bestimmen kann. Dann überhaupt kann ich vergleichen. Ja, es gibt von Marx diesen Scherz, irgendetwas verhält sich wie Notariatsgebühren, rote Rüben und Musik. Gut, ein Witz. Warum lacht man? Weil man merkt, bei einem Vergleich braucht es was Gemeinsames. Und wo es Gemeinsame fehlt, ist der Vergleich völlig sinnlos. Ja, Notariatsgebühren und Musik kann man nicht vergleichen. Warum? Weil die Mitte fehlt. Vergleichen heißt immer Identität und Differenz einer Sache, zwischen zwei Sachen feststellen. Und wo die Identität fehlt, ist die Differenz witzlos. Wie klappt das? Ja, gut. Das, also ich wollte jetzt erstmal bloß sagen, erstens, Vergleich ist ganz primitiv. Zweitens, wenn man wirklich was ernsthaft vergleichen will, dann darf man nicht glauben, der Vergleich wäre das Hilfsmittel, eine Sache zu bestimmen, sondern muss man die Sache bestimmt haben, damit man sie mit einer anderen vergleichen kann. Dann dürfen wir auch gleich wieder sagen, braucht man es dann noch, den Vergleich? Ja, ist dann sehr die Frage. Drittens, der Vergleich, von dem ich geredet habe, war jetzt aber überhaupt nicht, ich bestimme meine Eigenart durch Abgrenzung von anderen, was intellektuell ganz schlecht ist. Wie gesagt, das ist bloß, ich bin nicht so wie die anderen. Ja, es führt ja gar nicht dazu, darin unterscheiden wir uns, weil das darin, da braucht man die Bestimmung der Identität und dann der Differenz. Der Vergleich, den ich besprochen habe, der ist deswegen ein mieses Verfahren, weil man ohne nähere Besichtigung des eigenen Ladens ihn einfach zum Maßstab erhebt und das andere als Abweichung charakterisiert. Ohne Betrachtung des anderen Ladens, ja vielleicht ist der ja für sich auch in Ordnung. Vielleicht sind sie beide wenig in Ordnung und verdienen beide keinen großen Respekt. So, das war also erstmal der Punkt. mit dem Spiegel, da würde ich einfach vertrösten, lese ihn nach. Der gibt sich dann schon an der einen oder anderen Stelle kritisch im Sinn von, wir übernehmen nicht alles, was die Amerikaner den ihren Feinden an Bösen nachsagen. Aber eins muss man schon zugeben. Die Zitate, die ich jetzt heute erzählt habe, die sind aus dem Spiegel. Und die sind in dem Sinn, unsere Lage, unser Verhältnis von Staat und Religion zum Maßstab machen und das Muslimische, die muslimischen Praktiken zur Abweichung. Jetzt die Frage, ist das eine Machenschaft der Regierung oder ist das was, was unsere Öffentlichkeit von sich aus macht? Wir als Volk, wir als Nation machen. Ich weiß nicht genau, ob die Frage so gemeint war. Also, spüren wir ihm nach. Ja, das Argument, oder da war, das, da war der Hinweis drauf dabei, in Westeuropa gibt es ja schon lange Zeit islamische Minderheiten und die werden schon immer so ein bisschen distanziert beäugt. Da stimmt eins, ja, die werden distanziert beäugt, sie gelten als, so nach dem Motto, was sind denn das für welche? Die sind ja nicht von hier. Und es hat schon dieses, das ist das Fremde, also nicht in Ordnung. Ja, und dann kommt sehr drauf an, wie ein Staat sich dazu stellt. Eine Regierung kann sagen, Leute, beruhigt euch mal, das ist eine Bereicherung, ja, Multikulti es gibt immer mehr Essen bei uns, verschiedene Gebräuche sind doch besser als wenige. Es gab eine Phase, wo man gesagt hat, wir haben diese ganzen Gastarbeiter hergeholt, jetzt werden wir auch ein bisschen offener. Die Phase ist erledigt und jetzt ist die Phase, wir achten auf unsere Identität und die sollen sich mal bei uns integrieren. Ja, das ist mein Satz von ganz Anfang, sollen mal die tolerant sein gegen uns und nicht immer wir gegen sie. Das ist jetzt die Phase. Und die Phase, die wird schon von oben auch ins Recht gesetzt. Und es ist ganz grundsätzlich so, dass der Kern von diesem Misstrauen, ja, die sind nicht von hier, da stimmt doch was nicht. Der Kern dieses Misstrauens ist überhaupt die Staatsbürgerlichkeit. Ja, warum misstraut man denen anderen? Warum sagt man, was sind denn das für welche? Ja, ich sag mal, Behauptung erstmal wenigstens machen. Der Kern davon ist unsere Sittlichkeit. Und das geht dann runter bis zu welchen Würsten wir essen und welche Schuhe wir anziehen. Unsere Sittlichkeit verbirgt unser Einstehen für unser Gemeinwesen. Fremde Sittlichkeit erregt das Misstrauen, ob die überhaupt loyal zu dem Staat sind, unter dem sie hier leben. Oder ob sie nicht Loyalitäten zu den Herkunftsländern haben, aus denen sie kommen. Und da ist der Staat wie Gott eifersüchtig. Menschen, die hier leben, haben mir zu dienen, haben zu mir loyal zu sein. Und welche, über deren Loyalität ich mir nicht ganz sicher bin, die verdienen erstmal Misstrauen. Und so werden Ausländer grundsätzlich behandelt, nicht erst, wenn eine Feindschaft auswärts angesagt ist. Grundsätzlich gibt es vom Staat wegen ein Misstrauen in die Ausländer, eine rechtliche Schlechterstellung der Ausländer und manchmal ein Angebot, integriert euch, dann könnt ihr werden wie die Hiesigen. Aber im Unterschied zu den Hiesigen habt ihr den Beweis zu erbringen, dass ihr seid wie die Hiesigen. Ja, wenn ein Westdeutscher hier geboren ist, der braucht nichts beweisen, der hat den Pass verpasst gekriegt, keine Frage, ob er ihn will oder nicht. Wenn ein Türke sagt, er wird Deutscher, dann sagt man, kannst du auch Deutsch, kannst du gescheit, hast du mal was über die Verfassung gelernt, weißt du, dass es bei unserem Bundesrat gibt und so weiter. Und alles muss er dann irgendwie hersagen und beweisen, dass er ein guter Deutscher geworden ist. Er muss das Misstrauen, das gegen ihn sozusagen staatsnatürlicherweise entgegenschlägt, das muss er widerlegen. So. Also so viel Feindseligkeit gegen Ausländer gibt es ganz ohne den Krieg. Aber weil es die immer gibt, ist sie so wunderbar abrufbar, wenn es außenpolitische Bedürfnisse gibt. Das eigene Volk ja in eine Verteidigungsstellung, also in eine eingebildete Verteidigungsstellung gegen einen äußeren Angriff, gegen einen Angriff durch Überfremdung oder durch welche, die uns nicht lassen wollen, zu bringen. Jetzt habe ich noch zwei Sachen von dem Beitrag vorgemerkt, nämlich die Sache mit, okay, es wird gesagt, okay, räumen wir es mal ein. Warum sollen sich Menschen, die im Islam leben, nicht auch unter ihren Sitten wohlfühlen? Und wenn sie das tun, sollen wir sie auch in Ruhe lassen? Eine Frau, die sich unter diesem Schleier geborgen fühlt, bitte, die soll man nicht hervorzerren. Aber in ihrem Land hat sie nie ausprobieren können, ob ihr was anders auch gefallen würde. In der Demokratie hätte sie das ausprobieren können. Das war jetzt der Einwand, ja? Weißt du, der Gedanke hat darin seinen Haken. Dass man in der Demokratie halt gerade dran denkt, eine verbindliche Kleiderordnung gibt es höchstens für Lehrer, Manager, Bankangestellte. Die dürfen auch nichts ausprobieren, worin sie sich wohler fühlen würden. Für den Rest gibt es die verbindliche Kleiderordnung nicht. Und weil die Kleiderordnung deswegen kein Bestandteil einer verbindlichen Sittlichkeit ist, deswegen erscheint es hier als ziemlich frei. Sag doch mal, als Deutscher täte man sich ohne Eigentum wohler fühlen. Ja, das dürfen wir hier auch nicht ausprobieren. Man darf halt überall das nicht ausprobieren, was verboten ist. Das, was erlaubt ist, darf auch der Afghane ausprobieren, ob ihm der eine Tee besser schmeckt als der andere. Ja? Wenn es der Koran nicht vorschreibt, kann er das ruhig ausprobieren. Bloß, was dort verboten ist, kann er nicht probieren. Aber was hier verboten ist, kann man hier nicht probieren. Insofern ist der ganze Gedanke, hier könnte man es probieren, also hier hätte man doch die Freiheit, es anders zu machen. Der ganze Gedanke lebt davon, dass man halt an Felder denkt, die hier nicht unter Verboten fallen.
Ja, aber es ist ja nicht nur ein Feld von Freiheit und Unfreiheit, das ist einfach, also bei dem Beispiel die Sexualitätsleier, ja, die von der Frau gesteckt wird, also sie kann nicht entscheiden, okay, heute reiße ich Männer auf und morgen habe ich keinen Bock mehr. Das geht aber nicht. Also ganz theoretisch.
Gar nicht alles nicht zu bestreiten, ja, alles nicht zu bestreiten. Jetzt muss man halt festhalten, es ist dort die Sittlichkeit. Ach Gott, ja, Entschuldigung. Es war aber jetzt mehr ins. Also das Beispiel, ja, es gibt Freiheiten hier, die hat man dort nicht. Zum Beispiel, was das ganze Sexualleben betrifft. Eine Frau in Afghanistan kann nicht sagen, heute reiße ich Männer auf, morgen will ich wieder was anderes. Ja, das stimmt, diese Freiheit haben sie nicht, weil halt die dortige Sittlichkeit das nicht vorsieht. Das ist verboten, die Frau ist in dem Sinn Gegenstand einer Verheiratung, die Eltern vornehmen und die suchen sich da einen nach dem Stand würdigen Mann raus, übrigens wie bei uns vor ungefähr 120 Jahren. Und die Frau hat dann halt in die Ehe zu gehen und zu schauen, was sie der abgewinnt oder aber nicht. Die Freiheit, dass man selber der aktiv wählende Sexualpartner ist, ja, die gibt es dort nicht. Stimmt, kein Zweifel. Wer die Freiheit also will, fühlt sich in Afghanistan eingeengt. Kein Zweifel. Wer aber die Freiheit vom Eigentum will, fühlt sich hier eingeengt. Nochmal, es hängt ja immer bloß dran, an was du denkst. Und wenn man aber nicht weitergeht, oder wenn man so bescheiden ist zu sagen, ich messe das, was die Afghanen dürfen, an all dem, was mir hier erlaubt ist, dann mache ich auf freundliche Weise ganz was Ähnliches, als was der Systemvergleich ist, von dem ich vorhin, über den ich so hergezogen bin. Die dürfen das nicht, was wir dürfen. Ja bitte, dann sag's doch auch mal umgekehrt. Wir dürfen nicht, was die dürfen. Das gibt, bei uns ist ein Vermummungsverbot, wenn es das so rumläuft. Gut, es war jetzt auch bloß ein Blödsinn. Der letzte Punkt des Beitrags war, Toleranz und Demokratie sind nicht dasselbe. Ja, sind nicht dasselbe, aber vielleicht lohnt es sich, dass man auf den Unterschied noch einen Augenblick eingeht. Die tolerante Art des Islam, die doch von Lessing so gelobt worden ist, ja, und die eben in dem berühmten Andalusien des 12. und 13. Jahrhunderts praktiziert worden ist, auf das wir heute noch schauen und wo wir uns sagen lassen müssen, da waren doch die Christen die Barbaren. Stimmt ja alles. Diese Toleranz ist was anderes als die Moderne. Die Toleranz des Islam besteht im Wesentlichen darin, dass er den christlichen und jüdischen Religionen einen religiösen Platz relativ zum Islam zuweist. Ja, die Lehre heißt da, die sind auf dem richtigen Weg, ist da die Tonart. Die sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht, wo sie hingehören. Die sind nämlich quasi die historischen Vorläufer und Bruchstücke, aus denen unser Gesamtwerk entstanden ist. Weil sie die Bruchstücke ist, weil sie auch unseren Gott verehren, weil sie auch unseren Abraham schätzen, weil sie auch die Maria kennen, die wir kennen, sogar den Jesus kennen, die Islamis als Propheten, der halt auch gute Sachen vertreten hat. In dem Sinn, die genießen Anerkennung, weil sie als Religion quasi eingebaut worden sind in das religiöse Gebäude. Keineswegs so tolerant ist der Islam gegen animistische Religionen. Animistisch heißt also, welche die halt Baum- und Flussgötter kennen. Also der Punkt mal, ja, weil sie eingebaut worden sind. Das ist eine ganz andere Sorte Toleranz als die Moderne. Die Moderne, die sagt, glaub deinen Scheiß, aber glaub ihn für dich. Die Moderne, die ist nicht, es ist gar keine religiöse Anerkennung der anderen Religion, sondern es ist eine Statuszuweisung. Im Prinzip übrigens erstmal an alle Religionen. Eine Statuszuweisung an den Glauben insgesamt, er hat Privatsache zu sein. So Zeug haben die gar nicht gedacht da in Andalusien, ob das Privatsache ist oder nicht. Die haben gedacht, ja, auch die Juden sind ehrenwerte Menschen, weil sie kennen Ibrahim und Moses. Also gut, weil ich jetzt sagen, es ist was anderes als das Moderne. Das Moderne ist was in dem Sinn Brutaleres. Es ist aufgeklärt, indem es sagt, diese Glaubensgebäude dürfen keine Verbindlichkeit haben. Aber eine Funktion für den braven Staatsbürger haben sie schon. Und diese Kombination ist das Zynische der modernen Stellung. Also gut, den Unterschied wollte ich an der Stelle sagen. Geht jetzt aber schon mehr ins, also das ist jetzt eigentlich weniger politischer Streit, es geht ja mehr in die Bildungselemente. Kommen wir nochmal, gibt es noch aus anderer Ecke Einwände oder Fragen oder sowas? Ja, bitte.
Wie man diese Selbstmorde eindämmen und vielleicht abstellen könnte. Ich würde sagen, die Ursachen zu bekämpfen. Und bevor hier der Westen nicht bereit ist dazu, gibt es Terror am laufenden Band. Das sieht man ja. Aber kann man halt so total falsch, weil die dortigen Eigenheiten nicht berücksichtigen. Ich habe einen Artikel gelesen, der Oberlehrer der Nation, wenn man dort ein Haus endet, muss man anfragen, darf ich rein? Nein, sie gehen wie Rambos rein. Da wundern sie sich, dass sie unfreundlich empfangen werden. Bloß ein Beispiel. Und zweitens, der Israel-Konflikt. Man weiß doch, was die Ursache ist. Die Herrschaft soll raus aus der Westbank. Es gibt schon längst Urteile. Und die enge Anbindung von Türkei zu Israel spielt ja auch eine Rolle. Die Grenze halt die Moslems von Türkei. So einfach ist das. Und der springt der Fokus springt sehr leicht über. Moslem zu Moslem ist ja praktisch noch eine Bruderschaft, kann man sagen. Und hier muss man ansetzen. Man müsste eigentlich mal Saudi-Arabien raus. Ganz korruptes Regime. Es ist kein Wunder, dass die Leute sich aufregen. Gar kein Wunder mehr. Geht schon längst weg. Und ich glaube nicht, dass die Ölversorgung zusammenbrechen würde. Auch der Iran hat Interesse, Öl zu verkaufen. Ja? Obwohl er ein Bruderstaat ist. Und so könnte man es genauso wohnen in der, auch in Saudi-Arabien, die müssen auch irgendwann leben. und dass der Ölpreis so enorm steigen würde, widerspricht alle bisherigen Machtgesetze.
Ein abgekürztes Referat von dem Beitrag ist folgendes. Der Sprecher stellt sich die Frage, was müsste man denn eigentlich tun, um die Terroranschläge, diese Selbstmordanschläge von radikalen Islamisten abzustellen. Und er sagt, man müsste den Anlass beseitigen, nämlich die amerikanische Vorherrschaft über den Nahen Osten. Und da kommen dann Unterpunkte dazu. Ich will mich über die Unterpunkte gar nicht aufhalten, also der Hauptpunkt. Die sollen raus aus Saudi-Arabien, die sollen den Irak in Ruhe lassen, die sollen den Iran nicht bedrohen, die Amerikaner, und die sollen den Israel-Palästina-Konflikt mal lösen, und zwar auf Kosten der israelischen territorialen Ansprüche. Und dann sagt er noch das Argument, er glaubt nicht, dass das furchtbar nachteilige Wirkungen hätte auf die Ölversorgung der freien Welt, denn die müssen ihr Öl auch verkaufen, und was bleibt ihnen schon übrig, als das Öl zu verkaufen, und der Ölpreis so übermäßig steigen würde er nicht. An der Stelle muss ich separieren. Einerseits na gut, da wird auf den Imperialismus der westlichen Welt, auf die Beherrschung des Nahen Ostens, auf den Anspruch, der da aufs Öl erhoben worden ist, abgezielt und gesagt, das sollte nicht mehr sein. Es ist schon ein bisschen schräg, wenn man sagt, das sollte nicht mehr sein, damit diese verrückten Islamis endlich ihre Selbstmordattentate abstellen. Sozusagen, man befasst sich mit dem Problem gleich unter dem Gesichtspunkt, weil es für uns Nachteile hat, soll man den Imperialismus lassen. Ja, der Amerika sagt, naja, die mit den Selbstmordattentaten werden wir fertig und lassen ihn dennoch nicht. Wenn wir kein anderes Argument dagegen wissen, als weil das Schäden bewirkt, weil das bei uns Ärgernis bewirkt, wenn wir kein anderes Argument dagegen wissen, ist es ein wenig schlecht. Also ist nicht gut zu sagen, aus dem Grund, weil die bei uns auch nochmal was kaputt machen, sollte man sich dort zurückhalten. Den funktionellen Zusammenhang, der ist so, da denkt man so quasi so mit bei der Frage, wie regelt man denn die amerikanisch beherrschte Weltordnung besser? Gut, ist das eine. Das zweite ist die Geschichte, wenn die Amerikaner sich da zurückziehen würden und friedlich wären, das wäre doch alles bestens. Da unterschätzt man die gewalttätige Natur der Staatenordnung. Die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, sie haben viel zu lange Staaten, die was Eigenes wollen. Übrigens, was wollen die? Macht. Beherrschung ihrer Nachbarn. Ungefähr dasselbe, was Amerika auch will. Sie haben viel zu lange Staaten, der Bush sagt es richtig, wir haben uns viel zu lange mit Diktatoren arrangiert, ja, so redet er heute. Viel zu lange in ihrer Sicht haben sie Staaten groß werden lassen, die eine Staatsräson verfolgen, die, wenn sie zum Zuge käme, die ungebrochene Kontrolle Amerikas über die Bedingungen der Weltwirtschaft wirklich beschränken würde. Und die Bedingungen der Weltwirtschaft sind nun mal Gewaltbedingungen. Es stimmt nicht, dass man sagen kann, die wären doch alles wunderbar schiedlich, friedlich, die würden ihr Öl sowieso verkaufen. Im Moment stört sich Amerika daran, dass manche ihr Öl verkaufen und das Geld, das sie dafür kriegen, für Sachen benutzen, die Amerika nicht mag. Nämlich Waffen kaufen. Sich zu potenten Staaten entwickeln. Ja, bei dem ganzen Argument mit dem zurückgebliebenen Islam ist ja der schönste Witz der Irak, der jetzt der Feind Amerikas gewesen ist und kaputt gemacht worden ist. Der Irak war überhaupt kein islamistischer Staat. Im Gegenteil, der war ein Fall von modernem Staat. Der hat sein Volk mit Gewalt zu einem modernen Staat gezwungen. Der hat eine mechanische Industrie, eine Erdölindustrie, eine erdölverarbeitende Industrie bis hin zur Waffenindustrie aufgebaut. Der war ein moderner Staat. Der hat den Amerikanern nicht, weil er so zurückgeblieben war, sondern weil er so modern war, nicht gepasst. weil er die Öleinkünfte wirklich in staatliche Potenz und dann die staatliche Potenz in außenpolitische Macht übersetzt hat. Und was sollen sie sonst damit machen, die Mächtigen, mit dem Reichtum, der bei ihnen zustande kommt, als Waffen kaufen? Ist doch bei uns auch nicht anders. Wenn die Wirtschaft klappt, wird der Reichtum, der entsteht, in die Grundlagen auswärtiger Macht übersetzt. Insofern bekämpft Amerika, das muss man ernst nehmen. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Amerika bekämpft einen Feind, den könnten sie doch ruhig in Ruhe lassen. Es würde ihrer Macht in der Welt gar nicht schaden. Sie würden ihr Öl kriegen und alles wäre bestens. Nein, Amerika bekämpft Staaten, die aus ihrem Öl was machen wollen. Nämlich eine gewisse Macht auf diese Ressource gründen. Und Amerika sagt, die Macht über die Gegend will ich. Ich will das im Griff behalten. Gegenüber denen, die doch zur Versorgung der Welt mit Öl vorgesehen sind. Das schließt übrigens viel ein. Der Preis muss stimmen, die Menge muss stimmen. Die Entscheidung darüber, wer es kriegt und wer es nicht kriegt, muss in der richtigen Hand sein. Also da nimmt Amerika ja auch ein Verhältnis zum Rest der Welt ein. Westeuropa, Japan, China, wer kriegt das Öl? Ja? Erstmal kann man sagen, wer den Preis bezahlen kann. Gut, aber wenn Amerika dort sitzt und die Macht drüber hat, dann kann es auch entscheiden, der und der kriegt es nicht. Kuba kriegt es nicht. Ob sie es bezahlen können oder nicht, die kriegen es nicht. Also, man muss die Gewalttätigkeit unserer Weltordnung ernster nehmen. Dann schaut das Ganze auch nicht mehr so aus, wie Amerika bekämpft sozusagen aus, sei es Übermut, sei es unnötiger Arroganz der Macht, einen Feind, den es gar nicht bräuchte. So ist es nicht. Amerika betrachtet seine Dominanz über den Globus und bereinigt eine machtmäßige Unklarheit in einem ganz wichtigen Weltreck. Und das ist ein Verhältnis zu denen dort und zum ganzen Rest der Welt. Deswegen schmeckt doch den Europäern dieser Krieg so schlecht. Weil es ein Verhältnis zu ihnen auch ist, was die Amerikaner dort regeln. Auch aus dem Grund ist es ganz irrig zu meinen, ach Gott, da können sie doch leicht drauf verzichten, sollen sie das Öl einfach bezahlen. Für das, was die damit wollen und für die Kontrolle, die sie über die anderen Staaten und über die ökonomische Konkurrenz zwischen den Staaten wollen, ist die Kontrolle übers Öl durchaus wichtig und da ist mehr als Kontrolle, die man an den New Yorker Spotmärkten, also an den frei gehandelten Ölquantitäten da in New York und London erzielt. Da ist mehr Kontrolle als das verlangt. Also insofern, der Krieg hat einen härteren Grund als einen, den man im Sinn von wir beraten euch, lasst das, es geht ohne ganz gut, aus der Welt schaffen könnte. Nein, unsere ganze Lebensform gründet auf die Beherrschung, ein Staat beherrscht den anderen. Und wenn es die Amis nicht tun, dann tut es die EU übrigens. Wenn die Amis abtreten würden, dann wäre doch die EU der nächste Anwärter auf Kontrolle an aller anderen Staaten. Es stimmt doch nicht, dass die Weltwirtschaft ein Verhältnis der Gewaltlosigkeit sein könnte, wenn die Weltwirtschaft auf Eigentum, auf Tausch und auf Bereicherung einer Nation an anderen Nationen beruht. Insofern ist die Einsicht in die Verkehrtheit der Lage eine, die reicht viel weiter als Amerika macht da einen unnötigen Krieg. Also das war jetzt die Bezugnahme auf den Gedanken, es ging doch ganz gut ohne. Ja, das schließt auch ein, es ist der Umsturz von viel mehr verlangt als bloß die Beseitigung einer verrückt gewordenen amerikanischen Regierung. So verrückt sind die nicht. Das Verrückte, was in ihrem Auftreten steckt, ist ja nicht zu bestreiten, dass das was Fanatisches hat. Das Verrückte, das ist die Unbedingtheit, mit der er Weltmacht ihr Interesse absolut setzt. Aber das ist nicht im Sinn von, der spinnt und das amerikanische Nationalinteresse wäre ganz was anderes. Er drückt mit seinem Fanatismus die Unbedingtheit des amerikanischen Nationalinteresses aus. So würde ich das ausdrücken, ja.
Es ist so, dass man also den Terrorattacken nichts gegensetzen kann, weil man nichts ändern kann, sozusagen. Ja. Und man die Ursache nicht beseitigen kann.
Man kann die Sache schon so sagen, wie Sie sagen. Den Terror was entgegen, kann man nicht die Ursache beseitigen. Kommt der Bin Laden und sagt, was die Bedingungen wären, unter denen seine Organisation mit den Attentaten aufhören würde. Der sagt es doch. Die Amerikaner müssten aus dem heiligen Land des Islam abziehen. Der Ölpreis müsste höher sein. Ich weiß nicht, was noch. Palästina, genau, Palästina. Palästina muss geregelt werden. Selbstverständlich, der sagt ja, was verlangt wäre. Nur, die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, genau das sind Essentials ihres Nationalinteresses, die sind unverzichtbar. Genau für die Geltung von diesen Ansprüchen wird ja gerade Krieg geführt. Insofern muss man sagen, ja, der Rückzug aus dem Gebiet, der würde von der Seite der islamischen Fundamentalisten her sicher Frieden machen. Aber von der Seite der Amerikaner her ist der Frieden doch überhaupt nicht gewollt. Es geht doch denen nicht um Frieden, es geht um Gewinnen. Der macht Konkurrenz. Also das Argument war, aber leider müssen es die amerikanischen Soldaten ausbaden, diese Politik. Muss man sagen, ja, so ist es. In jedem Staat der Welt, auch in Deutschland, sind die Soldaten die Instrumente des gewalttätigen Nationalinteresses. Sie sind die Arschlöcher, die sich dafür hergeben und ihren Kopf hinhalten und zur Not sterben, für ein Interesse, von dem man meistens sagen muss, sie wissen gar nicht genau, worin es besteht. So läuft der Laden. Deswegen kann er ja weg. Immer wieder dasselbe. Jetzt muss ich noch einen, also wenn es Redebeiträge gibt, jederzeit, Meldung, meldet euch, sagt was. Wenn nicht, sage ich schnell noch ein letztes. Ja, ja.
Wegen Vergleich Europa und USA. Also USA sind für Hegemonie mehr oder weniger oder wurde kritisiert und die EU ist für Multipolarität. Das kann man, ja, also wird zumindest so präsentiert. Die Frage ist, ob es in der Geschichte und Tradition liegt oder darin, dass die EU halt nicht die gleiche Machtstellung hat wie die USA und deswegen eher auf Multipolarität. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sie sich nicht auf eine militaristische Linie einigen könnten und deswegen würde Multipolarität wählen werden. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie gemeint haben, wenn nicht die USA wären, würde die EU sich an die erste Stelle setzen und dann so ein Zitat vornehmen. Das glaube ich eigentlich nicht. Das zweite ist, das Öl, ja, also die Bedeutung des Öls kann man nicht wegdenken, nicht wegreden und auch nicht ersetzen.
Ja, jetzt muss man doch nochmal zwei Sachen. Also es waren zwei Beiträge. Der eine Beitrag war, ja, es ist ja bekannt, die Amerikaner streben nach Hegemonie. Es ist ja an dem ganzen Verhalten zu sehen. Es bestreitet auch im Raum niemand. Es bestreitet inzwischen auch in den Zeitungen niemand mehr. Und die Europäer setzen auf Multipolarität. Sie fordern eine multipolare Welt. Bekannt. Die Frage, die gestellt wird, ist, machen die Europäer das, weil sie Traditionen haben, der Einigung aus der Vielfalt raus? Oder machen sie es einfach deswegen, weil sie die Machtstellung nicht haben, also den Standpunkt gar nicht einnehmen können der anderen Seite? Und das Zweite war, man kann die Bedeutung des Öls nicht abstreiten, ja? Zu der ersten Hälfte. Ich habe den Eindruck, die Stellung der Frage ist fast schon die Antwort gewesen. Machen wir uns doch nicht vor, die Europäer verlangen als sogenannte Mittelmächte, dass sie respektiert und berücksichtigt werden vom großen Hegemon, Sie verlangen, dass der Hegemon was von seiner Hegemonial, von seinen Vorrechten abgibt, von seiner Sonderstellung lässt. Während Amerika gerade darum kämpft, dass die Sonderstellung erneuert werden muss und ein Schein von Gleichrangigkeit, der ewig lang gegolten hat, mal wieder weg soll. Ja, die kämpfen um die Multipolarität, weil sie den Amerikanern nicht den Krieg ansagen wollen. Die wollen nicht sagen, okay, ihr seid unverträglich mit uns, sondern sie sagen, beteiligt uns an eurer Macht über die Welt. Lasst uns mitreden bei der Beherrschung dritter Staaten. Das ist Multipolarität. Das ist ohnehin nicht Herrschaftsfreiheit, Herrschaftsverzicht. Das ist richtig. Hört auf die NATO. Ja? Macht eure Kriege nicht mit einer Koalition der Willigen, sondern macht sie mit der NATO. Dort dürfen wir mitreden bei Kriegsentscheidungen. Das sind so Forderungen von Europa. Gegen den Rest der Welt legen sie größten Wert darauf, dass sie auf der Seite der Aufpasser und nicht auf der Seite derer sind, auf die aufgepasst wird.
Also meinen Sie, dass wenn die EU militärisch bereit wäre oder so ausgerüstet, würden sie gegen die USA vorgehen? Mm-mm. Und ihre Sicht durchsetzen?
Große Kriege entwickeln sich nicht so, dass einer sagt, oder das ist dann sehr spät, dass einer sagt, so jetzt werden die Waffen angeschafft und wenn ich sie habe, mache ich Krieg. So ist es nicht. Es ist anders. Staaten konkurrieren um Macht und um Reichtum. Und sie übersetzen gewonnene Macht in Reichtum und gewonnenen Reichtum in Macht. Ja, das dürfen wir erstmal für Europa auch sagen. Diese ewige oder diese schrittweise immer weitergehende Erweiterung der EU heißt ja auch, immer neue Länder in den eigenen Herrschaftsbereich bringen. Immer neue Länder mit ihrer Staatsräson auf die EU-Räson verpflichten, sie davon abhängig machen, dass dort so gespielt wird, wie in Brüssel entschieden wird. Die Jugoslawienkriege waren der große Auftakt dessen, dass Europa nicht bloß eine Institution ist, die Staaten durch Angebote ökonomischer Art auf sich verpflichtet. Ja, das haben sie mit Portugal und Spanien Jahrzehnte vorher gemacht. Sondern dass Europa anderen Staaten sagt, wenn ihr euer Staatsräson nicht darauf ausrichtet, wie wir sie definieren, dann seid ihr auch Feinde. Dann gibt es auch eine militärische Beherrschung Europas. Ein Fertigmachen von Staaten, deren Staatswille keine Unterordnung erkennen lässt. Ja, die waren am Anfang war gar nicht klar, dass Serbien der Feind ist. Aber klar war, dass in Brüssel entschieden wird, wie es mit Jugoslawien weitergeht. Ihr müsst euch friedlich separieren, war dann der nächste Befehl. Das sagen die, friedlich wollen wir uns nicht separieren, dann sagen sie, wer will sich hier nicht friedlich separieren? Und dann war auch klar, derjenige, der die Macht hat, den Staat Jugoslawien zusammenzuhalten, ist dann der Feind. Also die Europäische Union ist längst ein imperialistisches Subjekt. Ein Staat, der seine Macht ausdehnt, Macht in Reichtum übersetzt, das ist jetzt die Ecke so, und wenn wir dann mehr Kommando über mehr Territorium und Völker haben, dann versprechen wir uns davon auch ein Wirtschaftswachstum in Europa. Wenn die Polen erst hier dabei sind und so weiter, dann kann das Kapital wieder wachsen. Und wenn das Kapital wächst, was dann? Dann geben wir auch wieder mehr Geld für Militär aus. Und mit dem, was wir mehr ausgeben und was wir dann mehr darstellen, mit dem wachsen unsere Ansprüche auf Rücksicht, die wir von anderer Seite verlangen. Das schließt dann schon ein. Wir sagen nicht gleich, Amerika wird den Krieg erklärt, sondern wir sagen, Amerika muss damit leben, dass in Europa eine selbstständige Macht entsteht, auf die es Rücksicht nehmen muss. Wir sind heute mehr, als wir gestern waren. Amerika muss also eine gewisse Beschränkung seiner universalen Freiheiten akzeptieren. So, und das machen Staaten eine ganze Weile. Man übersetzt Reichtum in Macht und Macht in Reichtum, wird immer reicher, immer mächtiger, immer anspruchsvoller. Und der andere wird es ja auch. Und auf die Tour entwickeln sich Staaten, die am Anfang Partner waren. Zu welchen, welcher ist, worin besteht eigentlich das größte Hindernis dessen, dass ich weiterhin Reichtum in Macht und Macht in Reichtum übersetzen kann? Worin besteht das Hindernis? Irgendwann stoßen immer die Großen aneinander. Das läuft nicht so, dass sie sagen, wir planen jetzt im Geheimen schon den Krieg gegen Amerika. Natürlich läuft es nicht so. Es gibt ja auch noch China, es gibt ja auch noch Russland, Indien. So ist es nicht. Aber die Logik, die imperialistische Logik unserer Gemeinwesen, Reichtum in Macht und Macht in die Reichweite des, Reichtum in Macht und damit in Reichweite der Macht zu übersetzen. Das führt unweigerlich dazu, dass irgendwann die Großen als aneinander stoßen und im Anderen das Hindernis ihrer Freiheit entdecken. Also das schon. Und dass die sich jetzt schon stören, die beiden, nicht im Sinn von, dass sie gleichrangige Rivalen werden, sondern dass sie sich stören in dem Sinn, die Europäer sind nicht mehr bereit zu der Art Unterordnung, die Amerika verlangt. Und Amerika kann aber auch die Unterordnung nicht mehr erzwingen. Das haben wir ja jetzt schon.
Ja, das ist eben eine Frage des Ziels. Also wenn das Ziel Europas oder der EU die Multipolarität ist, naja, dann könnte manche meinen, dann ist der Kampf gerechtfertigt.
So im Sinn von, wir wollen bloß Gleichrangigkeit erzwingen. Aber warum wollen Sie Gleichrangigkeit erzwingen? Zu erweitern. Also und die Freiheiten, das ist jetzt gleich die, das ist schon eine sehr ideologische Fassung, ja, um unser Innenleben, unsere Demokratie, unsere Bürgerrechte zu erhalten. Das ist sehr ideologisch schon. Tatsächlich ist ja die Freiheiten in der Welt, die Potenzen, die wir gegenüber anderen Staaten schon haben, das Gewicht, das wir in Afrika, das Gewicht, das wir in Asien haben, wollen wir uns nicht von Amerika immer mehr schmälern lassen. So, warum sind Sie so scharf drauf? Weil sie mit Macht, Geld und Macht, es hat immer die militärische Seite, aber immer auch die Geldseite, sich andere Staaten zurecht machen wollen. Ihr sollt Mittel unserer Bereicherung sein. Wir wollen mit euch Handelsverträge, Handelsverhältnisse haben, die sind für uns nützlich, einseitig nützlich. Ja, warum streiten sie immer um Zölle und so weiter? Wenn sie sagen würden, ach Gott, soll der gewinnen, der die schönere Ware produziert, bräuchten sie nicht um Zölle streiten. Können sie einfach sagen, jeder handelt mit allem, was er kann und dann schauen wir hinterher. Nein, die wollen sich doch einseitig bereichern am Welthandel. Weil sie also ein von vornherein eigentlich gegen andere Gemeinwesen unverträgliches Anliegen haben. Die anderen übrigens auch, also das ist nicht der Punkt, sind ja, die Welt ist ja von kapitalistischen Staaten beherrscht jetzt. Überall sitzen solche. Deswegen ist der Standpunkt, ich will Gleichrangigkeit, dann reicht's mir. Der ist absurd. Ich will Gleichrangigkeit, solange ich sie nicht habe. Und wenn ich sie habe, na, dann will ich mehr als das. Das liegt da auf der Hand. Also das ist unverträglich mit dem ganzen Anliegen, dass man sagt, ich will quasi eine Demokratie der großen Mächte. Ja, die Demokratie will der gehorchen muss noch. Und genau aus demselben Grund will Amerika sie nicht. Weil Amerika der Staat ist, der das gar nicht nötig hat. Noch nicht jedenfalls.
Ja. Gestern war ich im Tschetschenien Forum der Welthaus. Dort haben diese...
Also, es war sicher hinten nicht im Einzelnen zu hören. Es war ein gewisser Themenwechsel. Es war jetzt Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Putin hat die zu verantworten, die Russen führen sich da ungeheuer auf, töten ganze Dörfer oder Teile der Bevölkerung und so weiter. Die Tschetschenen, der Ton war, die Tschetschenen sind da als die Angegriffenen eher im Recht. Sie wollen gar nicht so viel, weitreichende Autonomie halt. Und mit den Russen wollen sie nichts mehr zu tun haben, weil sie gegen die alles Vertrauen verloren haben, wegen dieser Form der Kriegführung.
Wortbrüche.
Wegen der Wortbrüchigkeit der Russen. Ich möchte was empfehlen, nämlich... Erstmal, sich in solchen Sachen, Auseinandersetzungen, die man anderswo sieht, theoretisch distanzierter zu verhalten. Ich will nicht bestreiten, selbstverständlich, dass die Russen dort metzeln. So geht die Unterwerfung von Völkern. Dass man so viel umbringt, dass der Rest sagt, okay, wir haben es kapiert, gehöre ich mir es angesagt. So geht das. Das ist Krieg. Von den Standpunkten her, von den Positionen her, stehen sich durchaus gleichartige Gegner gegenüber. Nur von der Größe der Gewalt, die sie zusammenbringen, stehen sich sehr ungleichartige Gegner gegenüber. Tschetschenen sind Nationalisten, die der Meinung sind, zur Russischen Föderation wollen sie nicht gehören, sie bilden sich ein, ihr Glück wäre ein eigener Staat, in dem alles das, was anderswo, was sonst russisch passieren würde, tschetschenisch passiert. Diese Nationalisten stehen den russischen Nationalisten gegenüber, die sagen, wir lassen diesen Staat, dieses Territorium aus unserem Staat nicht weg, fällt uns gar nicht ein. So, der Standpunkt, das gehört uns versus das gehört uns, ist der Standpunkt des Krieges. Beide stehen auf dem Standpunkt, die anderen haben mir zu dienen, zu nützen. Auch die Tschetschenen waren der Meinung, sie, weil da auf der Ölrute liegen sie, da haben sie ja Chance, dass sie quasi Russland erpressen können und dass da Geld bezahlt werden muss, wenn das Öl durch ihr Territorium fließen kann. Ja, ganz in Ordnung, so geht es zwischen nationalen Souveränen. Die Russen sagen, ihr habt ein Glied der Föderation zu sein und dem zu dienen. So. Zweitens, Menschenrechtsverletzungen. Ja, finden dort statt. Aber die Empörung, die jetzt aus der Rede gesprochen hat, dort werden sie nicht bemerkt, anderswo werden sie bemerkt. Die Empörung, die verweist auf was, nämlich Menschenrechte werden grundsätzlich nur parteiisch angewendet. Grundsätzlich. Man entdeckt die Menschenrechtsverletzung dort, wo man dem anderen Staat das gute Recht auf Gewalt abspricht. Passt sehr gut zu dem Feindbild heute. Wo man der Gewalt der anderen Seite den sittlichen Auftrag nicht attestiert. Wo man ihn attestiert, entdeckt man die Menschenrechtsverletzung nicht. Also, schwierig, aber offensichtlich. Jeder Staat ist Gewalt gegen seine Bürger. Sprichst du ihm den guten Zweck ab, siehst du Gewalt. Wie leicht ist es zu sagen, schaut euch die Amerikaner an, die haben 1 Million Schwarzer in Gefängnissen. Ja, oder ich sage, die haben eine Rechtsordnung, die muss man ja schließlich schützen. Entweder ich sage, die haben halt so viel Verbrecher, oder ich sage, dieses ist ein unwürdiges Gemeinwesen, wenn es so gewalttätig gegen seine Untertanen vorgeht. Man kann leicht sagen, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Man kann aber auch leicht sagen, das ist keine. Nehmt die Spanier mit ihrer ETA. Ganz was Ähnliches wie die Tschetschenen und die Russen. Eine Bevölkerungsgruppe, die sagt, wir sind ein eigenes Volk und wir beanspruchen einen eigenen Staat. Zentralstaat sagt, wir lassen euch nicht weg. Sage ich, naja, es ist ja wohl das gute Recht des Zentralstaats, dass er die staatliche Integrität wahrt. Muss ich sagen, dann ist eine gewisse Gewalttätigkeit und eine gewisse Härte der polizeilichen Verfolgung unvermeidlich. Dann sehe ich auch über gewisse Übertretungen hinweg. Sag ich, die Basken haben ein Recht auf einen eigenen Staat, sehe ich nackte Gewalt der Spanier. Es ist aber gar nicht die Frage, ob das Gewalt ist oder nicht Gewalt ist, was die Spanier machen, übrigens die ETA auch. Die machen ja ihrerseits Attentate, bringen Spanier um und Basken, je nachdem. Es ist ja gar nicht die Frage, ob Gewalt herrscht oder nicht. Es ist bloß die Frage, ob man der Gewalt einen guten Sinn zubilligt. Und das ist die Unterscheidung von menschenrechtlich akzeptabel oder nicht. Und wenn das die Unterscheidung ist von menschenrechtlich akzeptabel oder nicht, dann kann man das Wort gar nicht, dann kann man das Kriterium gar nicht anders als parteiisch benutzen. Überall dort, wo wir Gewalt, wo unser Staat mit seinen außenpolitischen Interessen die Selbstbehauptung eines Staats missbilligt, sieht er Menschenrechtsverletzungen. Überall, wo er sie nicht missbilligt, sieht er tragische Verwicklungen in tragische Verwicklungen, einen tragischen, wie heißt es bei Israel, einen tragischen Teufelskreislauf der Gewalt. Ja, da kann man es dann entschuldigen, die Gewalt, wenn man nicht dagegen ist. Stimmt. 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 Jetzt habe ich die Frage beantwortet mit den Tschetschenen. Also bitte, bei der Erläuterung, bei der theoretischen Stellungnahme dazu, sich ein bisschen distanziert halten, weil so klar ist nicht, ob man für die Russen oder für die Tschetschenen oder für wen man da sein soll. Vielleicht soll man gegen beide sein. Die Menschenrechtsgeschichte ist eine schlechte Messlatte, weil sie notwendigerweise parteiisch benutzt wird. Und die Drohung, die in der Rede noch drin war, wir wählen sie nicht mehr. Die Grünen. Leute, wir wählen sie nicht mehr, da lachen die sich doch tot. Der Schröder verhält sich zu Putin wie ein Kumpan, stimmt ja. Nur die Drohung, ihn nicht mehr zu wählen. Bestenfalls ist es eine Chance für den Stoiber oder die Merkel. Bestenfalls. Ich habe nichts dagegen. Es ist bloß so. Die Drohung, dass Bürger in einem demokratischen Staat die Regierungen nicht mehr wählen, sind keine Drohung. Die sind keine Drohung deswegen, weil die Gefahr, dass der Staat abdankt, weil er nicht mehr gewählt wird, die existiert überhaupt nicht. Dann wählen halt weniger irgendeine Regierung. Eine Regierung kommt schon zustande. Versteht ihr die Härte? Wenn man sagen will, man soll will denen das Handwerk legen, ist mehr verlangt als nicht mehr wählen. Mit nicht mehr wählen ist es nicht getan. So, jetzt noch ein Satz zu dem Öl. Man kann die Bedeutung des Öls nicht ableugnen. Der Satz ist heikel, weil er ist halb sowas wie, ich habe Einsicht in das Bedürfnis der Amerikaner, sich diesen Rohstoff zu krallen. Und nicht nur der Amerikaner, auch der andere. Ich habe Einsicht, weil das Öl so wichtig ist. Auf die Tour nimmt man eigentlich die ganze Kritik an dem Zeug zurück und sagt, dann machen wir uns nichts vor, wir fahren Auto. Also sind wir Parteigänger und wir brauchen das und so weiter. Da möchte ich dann schon dagegen setzen. Dagegen, ja, da, nur dagegen. Dagegen gilt das Argument von vorhin eigentlich. Wenn es nur um ein Autofahren ging, wir könnten es denen abkaufen. Aber Öl als strategischer Rohstoff des Kapitalismus ist was anderes als ein Mineral, das Menschen ganz gut brauchen können. Als strategischer Rohstoff des Kapitalismus, da ist was ganz anderes verlangt. Da ist die Kontrolle über das Verfügen können darüber, ist dann entscheidend. Es anderen gewähren und verweigern können und die Bedingungen davon setzen, ist dann der Zweck. Und dann ist, ob du Auto fahren kannst oder nicht, ein Abfallprodukt von diesem Verfügen können in unserer Gesellschaft. Wenn es wirklich... Das universelle eingesetzt werden vom Öl, ja? Dass es Öl in allem drinsteckt, in allem Plastik und in allem Auto und dass ein Teil des Stroms aus Öl gemacht wird, ist ja gar nicht zu bestreiten. Es ist ein wichtiger Rohstoff. Aber nur weil es um die kapitalistische Verfügung geht. Das hat zwei Seiten. Das ist die Frage des Preises, der muss für unsere Wirtschaft attraktiv sein. Und es ist die Frage des auch jenseits des Preises verfügen können. Die Frage des Habens. Weil es darum geht, deswegen werden Kriege drum geführt. Wenn es wirklich nur drum ginge, wir wollen Plastikflaschen und wir wollen Strom. Und dafür sind wir gern bereit, die Forderungen der Völker, die auf dem Öl sitzen, zu erfüllen. Ja, dafür bräuchte es keinen Krieg. Aber dann dürfte man halt auch nicht kapitalistisch mit dem Rohstoff kalkulieren, sodass dann am Schluss auch heißt, wenn der Ölpreis um 10% oder um 20% steigt, ist die Weltkonjunktur kaputt. Merkt ihr, das ist ein ganz anderer Standpunkt, als Gebrauchswert interessant. Weil er als Gebrauchswert interessant ist, ist ja dann kapitalistisch auch als Tauschwert interessant, also als eine Ware mit Preis. Nein, im ersten Mal muss man wirklich sagen, auf der Basis der militärischen, staatenmäßigen Beherrschung des Nahen Ostens, auf der Basis übrigens, da gehört dazu, sich mit Saudi-Arabien einen Staat zu halten, der sich dazu bekennt, das Öl nicht anders zu benutzen, als es der Weltwirtschaft gut tut. Die Amerikaner müssten den Staat sofort entmachten, wenn er auf... Es gibt doch immer wieder die Frage, fangen Sie doch mal an, das Öl als Waffe zu benutzen. Und das ist sofort die tödliche Frage, dann darf man sich die Souveräne nicht mehr gefallen lassen. Und da merkt man, man lässt es doch nicht drauf ankommen, man sagt doch nicht, okay, dann zahlen wir halt den Preis, den ihr wollt. Man verlangt von denen, dass sie im Sinn der Weltwirtschaft vernünftige Preise verlangen. Es gibt sogar dauernd die Debatte, ob man die OPEC nicht eigentlich entmachten müsste. Dass sogar die OPEC wirklich was total Normales im Handel, dass sich die Verkäufer zusammentun und sagen, eine gewisse Preisgrenze lassen wir nicht unterbieten. Sogar das gilt als Verfälschung der Märkte, die man sich eigentlich nicht bieten lassen sollte. Und es gibt immer wieder die Diskussion, wenn Amerika jetzt der Herr über das irakische Öl ist, dann wird auch die Macht der OPEC gebrochen, die übrigens 20 Jahre lang schon gebrochen wird, zum Beispiel durch Atomkraftwerksprogramme in Amerika und Europa, 30 Jahre. Ja, möglichst sich vom Öl unabhängig machen, war lange Zeit eine energiepolitische Linie, um die Macht der OPEC zu brechen. Dann, unter dem Nordsee-Festlandsschelf bohren, war ein Mittel, die Macht der OPEC zu brechen. Also das gibt es ja längst, aber das gibt es längst unterhalb der Schwelle des Krieges. Man will ihnen die Erpressungsmacht mit ihrer Ware wegnehmen, damit sie den Preis nicht bestimmen kann. Das gibt es die ganze Zeit. Und es gibt auf der Basis, dass es das gibt, die ganze Zeit ein Beäugen dessen, ob die Herrschaftsverhältnisse auch nicht außer Kontrolle geraten, sodass diese Nahoststaaten sich an diese ihnen durch die Weltwirtschaft zudiktierte Rolle auch wirklich halten. Und der Irakkrieg ist von den Amerikanern in einer Hinsicht eine Wendung, nämlich die sagen, wir verlassen uns nicht mehr auf die relativen Machtverhältnisse, die es gibt und die Regeln der Weltwirtschaft, denen die doch gar nicht auskommen können. Sondern wir wollen das und müssen das sicherstellen, denn im Irak besteht ein Staat, und Sie sind ja inzwischen schon dabei zu sagen, im Iran auch, besteht ein Staat, der versucht, die Öleinkünfte in Macht zu übersetzen, die sich unserer Kontrolle dann entziehen könnte. Das wollen wir nicht zulassen.
Das ist eine hypothetische Frage. Wenn in 30 Jahren die Erdölvorkommen verschwinden sollten auf Erden, haben wir ja theoretisch gar kein Interesse mehr, den Islam als Feindbild
zu probieren. Nee, zu kompliziert ist an der Überlegung Folgendes. Dass im Lauf der Überlegung changiert wird zwischen... Ja, ich wiederhole es nochmal. Es ist eine hypothetische, also die Frage ist eingeleitet worden, es ist eine hypothetische Frage. Jetzt ist sie also, die Hypothese ist die, ist es vielleicht so, dass wenn in 30 Jahren das Öl unter der arabischen Erde versiegt, dass dann das Interesse an den Ländern erlischt und das wir jetzt, das war die erste Fassung der Frage, dass der Westen jetzt den Islam zum Feind und Hindernis erklärt und zum Problem, weil er jetzt die Kontrolle darüber haben will. Dann gab es eine spätere Fassung der Frage, die hieß, benutzt der Westen jetzt das Argument Öl, um den Islam zu assimilieren, jetzt, und zu dämonisieren. Während er das in 30 Jahren, wenn es das Öl nicht mehr gäbe, nicht mehr könnte. Die zweite Frage finde ich total verdreht. Weil, warum soll er denn den Nahen Osten oder den Islam dämonisieren wollen, wenn er von denen dort nichts will? Also, jetzt ist der Gedanke, das Öl wäre der Hebel zur Dämonisierung der Moslems oder der islamischen Staaten. Das Öl ist der Hebel der Dämonisierung, weil später, wenn man wenn es kein Öl mehr gibt, könnte man sie nicht mehr dämonisieren. Das ist einfach absurd. Warum sollte man sie dann dämonisieren wollen? Ja, aber das ist alles zu, das, die erste Fassung der Frage, die ist doch nicht so verkehrt. Die Rolle des der nahöstlichen Staaten in der Welt ist deswegen so wichtig, weil es dort Öl gibt. Gar kein Zweifel. Nicht als Märkte, nicht als Standorte für Industrie, sondern als Ölquellen sind sie wichtig. Deswegen, weil das Öl so wichtig ist, haben diese Länder eine strategische Bedeutung. Es kommt darauf an, dort die Machtverhältnisse im Griff zu haben. Weil man sie im Griff haben will, weil man an Staaten sich stört, wie sie jetzt sind. Deswegen erklärt man seine eigene Zuständigkeit für welche, die unsere Aufsicht brauchen. Und das Feindbild ist bloß die ideologische Fassung des Willens, dort Aufsicht auszuüben. Nämlich, Feindbild heißt, ist bloß die Übersetzung von ich will Aufsicht ausüben zu die haben Aufsicht nötig. Nur das ist die Übersetzung. Und das ist Feindbild. Insofern stimme ich voll zu. Ja, die jetzige Verhetzung des Islams kommt daher, weil in dieser Region westliche Interessen sind. Vorerst hauptsächlich amerikanische Interessen. Die wollen, naja, die wollen die Region in den Griff kriegen. Und weil sie dort sich mit Staaten anlegen, sagen sie, die sind ganz verkehrt gestrickt, die Staaten. Die sind nicht korrekt, die sind nicht freiheitlich, die sind nicht demokratisch, die haben keine Sittlichkeit, alles was ich heute schrittweise erzähle. Korrupt, ja. Korrupt. Regieren, ja, auch lustig, die Herrschaft regiert nicht im Interesse des Volkes, ist die Behauptung. Also insofern ja, aber die andere Umdrehung, die ist, die versteht
man. Man nutzt die Chance, dass man jetzt Demokratisierung und Öl gleichermaßen erreichen kann, nutzt man die Chance jetzt.
Ich muss vielleicht noch eine Klarstellung machen. Das war vorhin schon in dem Beitrag drin. Also ich sage es nochmal laut, der Satz heißt, man nutzt jetzt, wo man das Interesse mit dem Öl hat und die Demokratisierung der Länder dort gleichzeitig erreichen kann. Man nutzt jetzt die Chance. Später gäbe es so nicht mehr. Aber dann wäre wieder der Grund, warum man es überhaupt will, weg. Vielleicht ist ein Punkt noch wichtig, das mit der Demokratisierung. Ja, ja. Ja, also Demokratisierung ist wichtig. Das ist, Bush läuft in der Gegend rum, im Moment läuft er in London rum und sagt, diese Gegenden brauchen eine demokratische Revolution. Wir müssen sie demokratisieren. Aber will der wirklich die demokratisieren? Demokratisieren ist bloß ein Wort der größten Macht, die sich selber als Demokratie definiert. Mit der diese Macht sagt, diese Staaten müssen mir gemäß werden. Sie müssen meinen Interessen entsprechen und das heißt demokratisieren. Kaum sind Sie im Irak, denken Sie schon drüber nach, was für Chaos entsteht, wenn wir da freie Wahlen zulassen. Ja, also von wegen demokratisieren, das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Demokratisieren ist ein Wort für uns gemäß machen. Wir haben, also mit der Rede, die sind keine Demokratien, dort ist der Staat Unterdrückung. Mit dieser Rede erklärt man sich selber das Recht, die dort zu überfallen. Man erklärt das eigene, man deklariert das eigene Recht, über die zu herrschen. Aber das, was man dann macht, wenn man über die herrscht, heißt, sie sich gerecht, sie sich gemäß machen. Und nicht dort Verhältnisse wie hier einrichten, das ist überhaupt nicht das Ziel.
Nein,
du stellst alles auf den Kopf. Also er stellt es jetzt in dem Sinne auf den Kopf, dass er sagt, das Öl ist die Legitimierung der sogenannten Demokratisierung des Nahen Ostens. Ohne Öl könnte man die Öffentlichkeit überhaupt nicht hinter die Zielsetzung der sogenannten Demokratisierung bringen. Ja, das war jetzt in den Krieg, ja.
Also beim Benzinpreis von 5 Euro stimmt jeder,
Also nochmal, die Behauptung des heutigen Abends war ziemlich genau umgekehrt. Nämlich, im Feindbild dementiert eine Nation ihr egoistisches Interesse. Dementiert eine Nation den Grund, warum der andere Staat sie stört. Und behauptet, der andere Staat wäre in sich verkehrt. Der wäre an und für sich nicht wert zu bestehen. Der wäre an und für sich wert, dass er reformiert wird. Und es ist nicht so, dass der Bush an die Öffentlichkeit tritt und sagt, Demokratisierung des Irak, da habt ihr kein Interesse dran. Aber dass wir denen ihr Öl wegnehmen, das wollen wir doch alle. So ist es doch nicht. Die Friedensdemonstrationen haben den Krieg dessen verdächtigt, dass er ums Öl geführt wird. Und da war es klar, wenn er ums Öl geführt wird, ist es ein schlechter Krieg. Öl gilt als materialistischer, als unwürdiger Kriegsgrund. Also da dürfen wir es nicht so rumdrehen. Nein, Staaten, die gegen andere Krieg führen, die sich zur Gewalt berechtigt sehen, die quasi alle Formen des zivilen Verkehrs aufgeben, zu denen man doch eigentlich verpflichtet ist, allen Anstand zwischen Staaten kündigen, die tun das immer mit einem höheren Recht und nie mit einem Bekenntnis zu einem niederen Motiv.